Max, wir müssen reden.
Und irgendwann machen wir mal einen Kurs, danke, wie man, da bringe ich dir bei, wie man mit Hilfe eines normalen Schlüsselanhängers oder eines Schlüssels eine Bierflasche öffnet.
Ja, ich kann das auch mit einem Schlüssel. Ich will nur meine Schlüssel nicht kaputt machen.
Man kann das doch oben mit dem oberen Teil vom Schlüssel machen, mit dem
der nicht im Schloss kommt. Max, wo hast du jetzt unseren Gast hin?
Ich dachte, du bringst einen mit.
Nee, ja, ich hatte einen, der ist mir auf dem Weg verloren gegangen.
Aus der Tasche gefallen.
Ich hatte den eingeladen und dann meinte der so, ja geil, ich wollte schon immer bei Alternativlos dabei sein. Und dann sind wir halt so losgegangen, habe ich ihn dann halt so ein bisschen erzählt und dann kam halt raus, dass wir müssen reden genau. Ist und dann ist er wieder abgehauen.
Naja. Schreibt er wieder weiter FAZ.
Ja.
Ich habe neulich hatten jemand...
Prost erstmal.
Es gibt, ich habe noch gar nicht geprostet. Cheers. Es gibt ja bei da, wo ich arbeiten tue, also ich arbeite ja nicht bei Soundcloud. Das ist immer ein Missverständnis. Ich arbeite nicht bei Soundcloud, wir sitzen nur in einem Büro und wir machen die App. Aber bei Soundcloud gibt es etwas, das nennt sich die Masterclass. Das findet jeden Donnerstag statt. Also sofern sich jemand findet, der eine Masterclass hält. Und dann schmeißt die Firma die Pizza und so mittags zum Mittagessen und einer hält einen Vortrag, so eine kleine Keynote-Präsentation. Da hat Rob neulich einen über Tetris gehalten, was sehr spannend war. Und vor gar nicht langer Zeit hat einer meiner Kollegen einen Vortrag gehalten. Das war dann, ist dann verlegt worden auf den Freitagabend und zwar zum Thema Bier öffnen und trinken. Und er hatte eine kleine
Präsentation. Das ist total wichtig für so eine Firma einfach, dass auch die Leute Bier aufmachen.
Das wurde dann auch in der Praxis natürlich hinreichend. Und er hat aber es war echt unterhaltsam. Er hat einen Vortrag über das Bier öffnen gehalten. Und die verschiedenen, wie der Hebel funktioniert und welche Techniken es gibt. Und dann hat er erzählt, dass man mit einem Blatt Papier ein Bier aufmachen kann.
Das finde ich gut.
Und hat er dann auch vorgeführt.
Aha.
Und eigentlich ist es total simpel. Du musst nur das Blatt Papier oft genug falten. Und
dann hat man auch einen Hebel, ja.
Und dann hast du einen Hebel und dann ist es relativ stabil. Und mit einer CD hat er. So mit einer, was kann man so.
Für die CD-Hülle oder CD?
CD.
Okay.
Mit der CD selber. Also für die sterbende Musikindustrie. Vielleicht ist das ein komplett neuer Geschäftsbereich, so als Flaschenöffner. Du nimmst einfach die CD. Und das hat er auch vorher nie probiert und hat das dann einfach mal so vorgeführt, irgendwie eine CD. Und die haust du dann so quasi, schmeißt dann so von unten mit der Kante an den Korken, an den Verschluss dran und dann war es einfach auf.
Okay.
So, hat 3-4 Versuche gedauert und die CD war auch ein bisschen zerkratzt, aber es soll wohl auch gehen, ohne dass die CD kaputt geht.
Okay.
Was man nicht alles über das Bier öffnen lernen kann, oder?
Ja, ne, und dabei sollten wir uns ja auskennen. Also ich meine, das ist ja praktisch hier der Bieröffnen-Podcast.
Eigentlich müsstest du jedes Mal eine neue Technik haben, mit der du das Bier öffnest.
Das kann einfach keiner.
Ach so,
das kann weiß ja mal keiner. Ja, genau. Also das eben war ja tatsächlich mit meinem Augenlid.
Ja, das hast du aber schon beim letzten Mal gemacht.
Nee, das war die Vorhaut. Also, ich wollte nur mal ganz kurz, wir sollten noch mal thematisieren, warum wir keinen Gast haben. Weil Gäste scheiße sind. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Gäste waren toll. Wir haben jetzt die ganze Zeit ja immer mit Gästen gemacht. Und das ursprüngliche Konzept war ja tatsächlich Max und ich, wir müssen reden. Und so sehr wir diese Gästegeschichte total toll finden, aber irgendwie ist der Zauber des WMR-Podcasts hat auch ein bisschen drunter gelitten. Hat einen neuen Zauber dazugekommen, aber hat einen anderen Zauber dafür aufgeben müssen. Und das war dieses, Max und ich streiten uns über das Urheberrecht. Und
genau, das ist so ein bisschen, das ist so nur bisschen, noch über Bande das gewesen.
Ist, das ist nur noch über Bande gewesen und wir mussten uns immer auch noch im Gast beschäftigen, konnten uns nicht die ganze Zeit über das Urheberrecht streiten. Jetzt können wir endlich mal wieder die ganze Sendung, nichts anderes. Und da habt ihr natürlich alle drauf gewartet. Ja. Nein, ich meine, worum es geht, ist halt, ich war auch am Anfang, als wir die ersten Gäste eingeladen haben, war ich ein bisschen skeptisch bei dem Konzept, weil unser Konzept ja tatsächlich auch dieses Zweiergespräch war und das finde ich auch eigentlich ganz gut. Und der Punkt war aber, dass dann irgendwann, als wir die Gäste hatten, dann eigentlich auch geschafft haben, die einfach sozusagen in die Grunde zu integrieren und dann reden wir gemeinsam über die allgemeinen Themen so, ne?
Also es wird jetzt nicht aufhören mit den Gästen.
Nee, das wird auch nicht aufhören mit den
Gästen. Das wird
so weitergehen. Aber irgendwie war es dann schon ein bisschen. Aber am Ende, also dann hatten wir doch noch viele Gäste, mit denen wir dann uns ganz konkret mit den Gästen beschäftigt haben. Was auch super ist und was auch toll ist. Aber ich so eine Sendung zwischendrin mal wieder so einfach so Classic, ja. WMR Classic. Classic.
Außerdem ist das auch Max und May. Es brummt auch nicht so.
Und es brummt auch nicht so, wenn wir ein drittes Mikro nicht drin haben. Total super. Mhm. Max, ist total gemütlich hier, oder?
Ah, so.
Ja. Ich habe gehört, du hast eine Facebook-Seite angelegt.
Um jetzt mal ein bisschen Glücklichkeit hier rauszunehmen.
Wo ich Urheberrechte verletze.
Ach so, die auch, das auch noch. So, habe ich jetzt hier das
Google? Ich habe eine Facebook-Seite nur zum Urheberrecht verletzen. Also.
Oh je. So, was haben wir denn so, was haben wir denn so an?
Jetzt, ja, jetzt also wir wollten vielleicht nochmal, ja. Also das letzte Mal haben wir schon wieder nicht geschafft, unsere Shownotes zu annotieren. Und weil genau. Ich halt ja direkt wirklich, sind eigentlich Antje und ich sind zusammen zum Bahnhof gefahren, dann mit dem Taxi, weil sie musste ja auch irgendwie weiter, sie ist zum Gendercamp dann ja, ne? Mhm. Und ich bin zur SIGINT. Ja. Und deswegen haben wir es nicht geschafft, dass dann nochmal einen sehr großen Dank an Wien nochmal. Kurz gucken. Ich habe schon wieder den Namen vergessen.
Das ist das. Jetzt kommt das. Jetzt merkt man, dass das Danke von Herzen kommt,
wenn du
das
nochmal vorher sagst. Chris Zimmermann oder so heißt er, glaube ich, ne? Christian Zimmermann oder sowas? Naja, Chris Zim hat das zweite Mal hintereinander für uns die Shownotes gemacht.
Und dafür stimmt, ja, vielen
sollten Dank wir uns nochmal ganz herzlich bedanken.
Er klang aber auch ein bisschen genervt, dass er es schon wieder machen
muss. Ja, klang aber zu Recht. Ne? Also wir haben ihn jetzt auch nicht darum gebeten, so, aber wir haben uns schon ein bisschen drauf angelegt. So.
Genau. Gemeinerweise. Aber ich werde das jetzt auch mal machen, dass wir hier mit, das muss ich endlich mal hinkriegen.
Das ist schon sinnvoll, das zu crowdsourcen, weil das ist echt
ja, immer... Ich habe ja auch schon diese Software quasi fertig, die das automatisiert, ja, und stimmt, ich muss die hier bloß mal einrichten und ich komme einfach nicht dazu. Und immer wenn wir Sendung haben, wird das hier so, ich bin heute, jetzt hat Michi vorhin hat mir so eine DM geschickt, hey Max, machst mal die Tür auf, und ich so, nee, bin nämlich noch, gesagt, geh schon mal zum Imbiss, also geh schon mal hier zum Restaurant nebenan davor, dann meinte er so, ja, da bist du aber auch nicht. So, das war alles relativ knapp und darum habe ich es wieder nicht geschafft, hier mal diese dämliche Software auf das.
Kannst du vielleicht mal das Licht anmachen, das ist ein bisschen düster hier drin.
Ach, ich finde das ja ganz, wir können ja so ein kleines Schummerlicht.
Ich mag das nicht so gerne, wenn es so düster ist.
Du magst es nicht?
Nö.
Besonders nicht, wenn ich dabei bin, oder?
Ja, genau.
Ah, ja.
Ich weiß dann immer nicht, was du tust.
Podcasten, was sonst?
So.
Guck mal.
Schön. Gut, also. Ja, jedenfalls, das hat dann der Chris Zim, das hat das sehr schön wieder gemacht. Und deswegen haben wir schöne Shownotes danach geliefert bekommen. Diesmal werde ich mich aber wirklich ransetzen und das selber machen wieder.
Sehr gut.
Ich tue es halt immer nicht. Ich habe da immer keinen Bock, mir den ganzen Scheiß nochmal anzuhören. Deswegen versuche ich immer so während der Podcast-Folge so ein bisschen so die Liste aktuell zu halten, was wir so besprechen.
Ja.
Und dann das daraus zu rekonstruieren. Das kann manchmal ja bei unseren durchaus chaotischen Themenwechseln sehr schwierig sein, aber das ist ja dann auch egal.
Wir werden das mal vernünftig crowdsourcen.
Also genau.
Es wird so laufen, dass ihr dann im IRC so spezielle Kommandos eingeben könnt, die dann direkt bei uns zu Kapitelmarken umgewandelt werden. Das wird hoffentlich ganz gut.
Ja, aber eigentlich wollte ich ja erzählen von der SIGINT,
zu der
ich
Ja, stimmt, du warst bei der SIGINT, ja.
Genau. Ja, war nett.
Das war's schon. Wo hast du über Eigentum hast du erzählt, ne?
Genau, aber da haben wir ja schon drüber geredet eigentlich. In dem genau. Podcast auf der Republika. Obwohl da, ja, wir haben da noch nicht komplett den ganzen Talk so geplant gehabt irgendwie. Den haben wir dann erst in...
Ist der irgendwo online, dein Talk?
Ja, noch nicht, also, nee.
Wird es dafür eine Videoaufzeichnung geben?
Ja, wird es.
Wie ist denn so? Erzähl doch mal die SIGINT. Für Leute wie mich, die noch nie auf der SIGINT waren. Das ist in Köln, ne?
Das ist in Köln. Das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich. Beim ersten Mal war ich nicht dabei. Beim letzten Mal, das war 2010, war ich auch da.
Ach, die finden nur alle zwei Jahre statt?
Nein, es ist halt im letzten Jahr ausgefallen wegen des Camps.
Ach so, ich dachte wegen der Ponys.
Nee, die meinten, da war Pony noch nicht so das Absolut. Thema. Das Camp war dann irgendwie halt angeblich, also da waren sich auch die Leute uneinig, aber hat halt ziemlich viele Ressourcen geschluckt, was so orga-mäßig angeht. Und dann haben sie gesagt, dann die SIGINT, dann brauchen wir jetzt auch nicht noch eine zweite Sommerkonferenz sozusagen zu machen.
Und ist ja auch okay.
Ja, ist ja, kann man auch machen. Und also nächstes Jahr soll es aber auch wieder stattfinden. Ach so. Insofern, also soll eigentlich schon jährlich sein. Und
wo findet das in Köln statt?
Das findet in Köln im Mediapark statt.
Ah,
der Mediapark.
Eigentlich alles stattfindet, was in Köln stattfindet.
Ja, tu das, weiß ich nicht.
Ich glaube schon. Also auf jeden Fall.
Bin da sonst immer nur zu SIGINT. Das ist irgendwie, das ist so, schon so ein bisschen so Bürokomplexmäßig so mit dem Charme des Potsdamer Platzes, aber
du nutzt doch was anderes, als ich meinte. Okay.
Ja, also das ist halt von der Location. Also die Räumlichkeiten sind sehr gut. Da kann man echt gut Konferenzen, das passt schon so.
Ja.
Die Gegend ist so ein bisschen strukturschwach, jedenfalls so was Döner angeht und sowas. Also so Nerd-Ernährung.
Nerd-Ernährung.
Aber ist eigentlich relativ zentral, man kommt auch relativ schnell in die Innenstadt und so, das passt schon eigentlich. Und ja, ist immer eine nette Konferenz, halt so klein, etwas kleiner, so ein bisschen so wie die Republika halt auch angefangen hat, so in der Größe.
Wie viele Leute?
Waren glaube ich 700 oder so, waren es ja. Und ja, echt sehr nett, also das kann man sich immer wieder geben. Ist so inhaltlich halt ein bisschen anders als der Kongress, ein bisschen mehr auf gesellschaftliche Themen irgendwie Bezug nehmend. Allerdings gibt es auch technische Geschichten auch durchaus. Und auch ein Hackspace gibt es dort auch im Keller und halt so ein bisschen ähnlich wie der Kongress so schon auch. Und nette Leute, nette Gespräche, gute Diskussionen, gute Talks. War gut.
Von der Stimmung her so, wie
war? Ja, es gab ja diese Kontroverse, haben wir ja alles besprochen im Vorfeld um die SIGINT. Auf der Konferenz war es eigentlich alles ganz easy so, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie groß was mitgekriegt. Also der Pony Talk, der hat da durchaus polarisiert, also was er polarisiert. Der Pony Talk war halt einfach wirklich irgendwie
wie so ein Pony Talk normal polarisiert,
so, ist ja logisch. Die Jungs und Mädels da auf der Bühne waren halt echt ein bisschen, die waren halt spaßig drauf und haben einfach irgendwie aus ihrer Freude am Pony gucken erzählt so und ein bisschen über die Serie erzählt. War jetzt eigentlich überhaupt nichts Großartiges.
War das auch in einem kleinen Saal oder war es dann so?
War im großen Saal, ja.
Im großen Saal, so wenn man darüber erzählt, wie man Ponys im Fernsehen guckt, dann muss das auch im großen Saal sein.
Naja. Also ich persönlich habe ja immer noch nicht geschafft, mal diese Pony-Geschichte reinzuschauen. Ne? Wurde dann aber tatsächlich...
Ernsthaft? Du bist gar nicht drinne.
Ja, ich bin gar nicht drinne, nee.
Ich habe mal so 5 Minuten von der Folge gesehen.
Ich habe nur mal so ein paar Ausschnitte auf YouTube geguckt.
Ja.
Ja, war ganz interessant. Ich kannte mich ja noch nicht aus, habe ich auch ein bisschen was gelernt. Aber ich fand das jetzt gar nicht... Also ich verstehe halt nicht, erstens nicht, wie man sich darüber aufregen kann und zweitens, ich verstehe nicht, warum man das, aber ich, ja, ist halt okay. Ich muss mich jetzt auch nicht total jetzt reinstürzen ins Pony-Erlebnis. Ich bin jetzt noch nicht so angefixt, jedenfalls. Ja, hier, Tim ist ja auch großer Pony-Fan. Ich dachte immer, er würde dem auch so eher so neutral gegenüberstehen.
Nee.
Aber er ist ja selber auch voll der Ponifizierte, ne?
Da gab's auch böse, also da haben wir bei Mobile Max mal so, habe ich mal zum Ende, habt ihr eine Ahnung, was das da mit den Ponys auf? Und dann hat Tim so voll ausgeholt. Und das haben wir dann, ich glaube, das haben wir nach der Sendung gemacht. Und da gab's dann auch böse Leserbriefe.
Echt?
Wenn das jetzt auch bei Mobile Max losgeht, kann man das auch nicht hören. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da waschkorbweise Tweets bekommen, sondern es sind eher so, wie kriegt man eigentlich Tweets, so waschkorbweise, so liefert die dann,
stellt dann Leser-Tweets.
So Leser-Tweets.
Hörer-Tweets.
Aber es waren schon so 2, 3 waren das schon, die dann so und sich ein bisschen darüber aufgeregt haben.
Ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Ich verstehe es nicht. Naja, egal.
Ich verstehe. Es ist so, es ist eigentlich so ein Thema, was ich mir so wirklich, ich gucke es mir nur belustigt von außen an und verstehe eigentlich beide Seiten. Es ist mir auch relativ wurscht, aber so.
Aber es wundert mich schon auch, wer alles da irgendwie ponifiziert wird. Das ist schon irgendwie ganz schön krass. Also das greift ja schon ganz schön um sich. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so eine Angst des, oh Gott, die Einschläge kommen immer näher, vielleicht wird es mich auch irgendwann erwischen und so irgendwie.
Du hast Angst davor, dass du ponifiziert
wirst. Ist es vielleicht so ein bisschen wie bei der Homophobie, dass man vielleicht irgendwie so instinktiv so glaubt, dass man vielleicht dass man so eine gewisse Pony-Affinität hat, ja, aber die für sich abstreitet, ja, und dann irgendwie Angst hat, damit konfrontiert zu werden und dann halt davon, ja, sich seiner eigenen Pony-Amorie halt stellen zu müssen oder sowas.
Eigentlich plausibel, weil der asexuelle Nerd, der kann ja mit Homophobie per se schon mal nicht so wahnsinnig, obwohl gibt es bestimmt auch ganz andere Leute, aber dass sozusagen, dass die asexuelle Variante der Homophobie ist. Ja, das klingt durchaus.
Ja, das hatten sie im Pony Talk auch. Also sie haben tatsächlich auch thematisiert, dass Warum da wohl irgendwie das so viele negative Gefühle bei vielen Hackern oder so auslöst und hatten dann tatsächlich auch so Männlichkeitskonzepte so als mögliche, also halt, also so ein, dass es halt so ein bestimmtes Männlichkeitskonzept nicht matcht, so, ne? Irgendwie, das vielleicht auch in der Hacker-Kultur relativ präsent ist.
Aber gibt's das? Gibt's in der Hackerkultur ein Männlichkeitsbild? Also ein
doch durchaus. Also das, der Nerd, finde ich schon, ist auch durchaus sehr, sehr männlich konstruiert.
Das stimmt, aber es ist ja nun, das ist ja nun alles. Also, ich weiß nicht, ob ich das so. Also ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere, weil irgendwie hatte ich doch das. Diana hat irgendwann mal über einen Kongress gesagt, so als wir das erste Mal da waren. Ach, ich fand das da toll, da war so schön wenig Testosteron in der Luft.
Ja, es ist nicht das allgemeine, es ist nicht irgendwie das klassische Männlichkeitskonzept. Ja. Es ist aber auch ein Männlichkeitskonzept, ein anderes vielleicht.
Ja, vielleicht, das kann natürlich durchaus sein. Aber warum darauf so? Keine Ahnung. Ich habe ja eher das Gefühl, dass.
Aber Frank Rieger ist schon echt eine Testosteronbombe und so.
Ja, aber der ist ja mal weit weg.
Ja. Der war aber tatsächlich auf der SIG Int da.
Ah, okay.
Obwohl er ja im Vorfeld auch relativ viel Kritik geübt hat. Und was erstaunlich war, also einer der anderen wirklich kontroversen Talks, die auch im Vorfeld für Diskussionen gesorgt haben, war ja der Talk von Tante. Tante aka Jürgen Geuter, der auch momentan so ein bisschen derjenige ist, der die Spackeria hauptsächlich befüllt, aber auch schon seit 5 Jahren im CCC ist. Und
wo also es auch so eines der U-Boote.
Genau. Ja, genau. Und wo es ja auch diese große Diskussion gab, als er auf die internen Liste kam, wo dann Erdgeist irgendwie Joel und Tovo
mit Prügeln gedroht hat,
weil er die irgendwie. Und jedenfalls
doch, vielleicht doch ein paar
ausgerechnet er hat nämlich einen Talk gehalten über die Hackerethik und wie sie geupdatet werden.
Ich hab den Vortrag selber natürlich nicht gesehen, ich habe aber wirklich begeisterte Tweets dazu gelesen.
Ja, war ja auch nicht, waren gut, also überhaupt, also Tante, er kann echt gut Vorträge halten, der kann das echt gut. Ich meine, okay, er ist halt auch an der Uni, ne, und muss da Vorlesungen machen und so, also das heißt.
Ja, aber das hat bisher noch niemand davon abgehalten, schlechte Vorträge zu halten. Schon,
aber er hat auf jeden Fall Übungen halt, so wie vor Publikum zu sprechen. Insofern, also aber ja, also durchaus. Er hat auf jeden Fall sehr viele valide Punkte in der Kritik der aktuellen Hackerethik geübt. Wie wir wissen, kommt die Hackerethik so ein bisschen aus diesem Buch von Stephen Levy, der die mehr oder weniger sich abgeguckt hat von den umliegenden, von den Hackern, mit denen er halt dort gearbeitet hat. Und wurde dann jedenfalls in der deutschen Variante nochmal ergänzt durch War Holland und und da gibt es halt schon ein paar Punkte irgendwie, wo man sagen kann, dass die einzelnen Punkte sich auch durchaus widersprechen können oder in Konflikt geraten können, wo so eine Inkonsistenz ist und wo vielleicht auch vielleicht mal ein Update nötig ist, wo was halt nicht mehr so ganz auch diesem ganzen, auch der Stellung des Hackers in der Welt sozusagen noch mehr entspricht. Also beispielsweise Informationen müssen frei sein und dieses öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen zum Beispiel, ist halt, das gerät halt häufig in Konflikt. Und was hatte er noch? Er hatte dann auch noch irgendwie, dass halt sich die Hacker-Ethik zu sehr, zu wenig diese gesellschaftliche Aufgabe des Hackers irgendwie reflektiert oder referenziert. Was hatte er noch? Dass halt, so ein bisschen mehr Offenheit irgendwie der Szene irgendwie und solche Sachen. Ja, jedenfalls hat er da so ein paar Kritikpunkte geäußert und dann irgendwie auch ein paar neue Vorschläge gemacht. Ich kann das jetzt auch alles gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf alles wieder rekonstruieren. Es war aber sehr interessant. Ich fand jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so konsistent. Er hatte da in seinen Punkten war leider auch immer so ein bisschen ich fand, da waren auch ein paar Inkonsistenzen bei oder beziehungsweise Widersprüchlichkeiten, aber ja, hey, das, er meinte halt auch, das wäre jetzt nicht irgendwie, ich bringe euch jetzt die neue Hacker-Ethik, sondern halt schon irgendwie so hier
so mit so Steintafel. Genau. Die 10 Hacker-Ethik-Punkte.
40 Tage und 40 Nächte war auf dem Berg.
Und hat einen brennenden Busch mitgebracht. Hallo, ein brennendes Pony mit dabei. Genau.
Das brennende Pony hat mir die neue Hacker-Ethik gegeben. Das ist ein absoluter Antichrist. war halt so mehr so ein RFC, also so hier Diskussionsgrundlage.
Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, vielleicht mit den Moment jetzt.
Du warst voll drauf, aber gut. Ich glaube, du hast irgendjemand anders gedingst.
Stimmt, wieso bin ich denn?
Es ist immer so lustig.
Ah, weil wir noch hier auf dem. Nee, wir waren nicht drauf. Ich habe hier die ganze Zeit noch auf
dem Monitor. Achso, also nur auf dem Monitor waren wir.
Auf dem Monitor.
Aber jetzt hat sich irgendwie meine, dass das verändert hier irgendwie.
Ja? Ist es besser oder schlechter?
Ich weiß nicht. Nee, ich bin jetzt irgendwie halliger.
Oder ach, auf Phonik, die machen das nachher schon wieder toll.
Ach Gottchen, ey. Irgendwie, das ist diese komische.
Ja, ich hoffe ja auf ein neues
komische Mischpult. Technik, ey,
das fand ich bei der Republika mit dem von Ralf Stockmann mit diesem Mischpult. Da musste ich nämlich nicht die Mikrofone die ganze Zeit auf Anschlag fahren. Weil hier ist es ja so, ich pegle hier gerade am Maximum, was noch geht, ohne dass es gleich sofort total übersteuert.
Warum hat er keinen Verstärker drin? Oder?
Doch, der hat das eigentlich alles drin. Ich habe keine Ahnung, was. Vielleicht ist das Ding da einfach scheiße. Vielleicht ist es da nicht gut genug. Keine Ahnung, was da für Unterschiede gibt. Und da hoffe ich einfach mal drauf, also das, ja, irgendwie muss das alles muss besser werden.
Ja, also, und Jan, dann haben wir halt, Julian und ich haben auch einen Talk gehabt und der war auch, kam, glaube ich, ganz gut an. Also es gab halt durchaus kontroverse Diskussionen danach irgendwie. Okay. Und man hat uns zu Recht halt Neoliberalismus und sowas alles hervorgeworfen, da haben wir auch mit gerechnet. Wir haben natürlich auch ein paar kritische Punkte, die man gegenüber diesem Konzept der Access-Ökonomie halt einbringen können, haben wir ja auch bewusst weggelassen. Und da kann man ja durchaus, da gibt es natürlich auch einige Dinge zu diskutieren, aber wir wollten da jetzt tatsächlich mal dezidiert die positive Sicht, also als utopische Möglichkeit referenzieren und nach vorne stellen. Und ja, ich muss da auch über meine ganzen Vorträge, die ich jetzt alle gehalten habe, auch mal irgendwie so demnächst mal was schreiben.
So einen Meta-Vortrag draus machen.
Nee, ich muss da mal so was drüber schreiben. Ich muss es mal alles verschriftlichen wieder. Das steht mir noch bevor. Ich hab, naja, mal gucken, wie ich das hinkriege. Was haben wir dann noch? Das war dann noch irgendwie bemerkenswert. Es gab noch einen schönen Vortrag von Jan Selter über Datenschutz. War so ein bisschen, er ist halt Datenschützer und hat einen schönen Talk gehalten über so eine Art selbstkritische Bestandsaufnahme, wie heute Datenschutz gemacht wird und durchgesetzt wird. Das war ganz interessant, weil er so ein bisschen aus der Praxis kommt und dann auch irgendwie sieht, wie halt zum Beispiel so Datenschutzerklärungen, die dann halt zum Beispiel so Mitarbeiter unterschreiben müssen und halt Datenschutzbelehrungen, die es ja auch immer gibt und Vorschriften sind und so, wie die halt in der Praxis ablaufen und wie das halt eigentlich immer halt mehr so ein Formulartiger ist, der dann irgendwie auch meistens nie so richtig eine Wirkung entfaltet. Naja, egal. Gab's denn noch für tolle Vorträge? Waren auf jeden Fall echt viele gute Vorträge dabei.
Können wir nochmal darauf hinweisen, wenn die dann irgendwann online sind, wenn man die auch nachgucken
kann. Genau, hier, Fiona lernt Programmieren-Ding. Dieses, hatten dann Lehmann, Plom und Fiona haben auch einen Talk gehalten darüber. Genau, ach ja, und dann haben Lehmann und Plom am letzten Tag, kurz vor der Ende der SIGINT, also als letzte Veranstaltung im Hauptsaal, noch einen Talk gehalten, der so war ganz grauenhaft schlecht.
Okay.
Und zwar, das sage ich nicht deswegen, weil
du sie alle hast,
als Ausgangspunkt meinen Text auseinandernehmen wollten, also einen von meinen Texten, auf den sie sich referenzierten, sondern weil er einfach tatsächlich ganz schlecht war. Aber das haben sie dann auch am Schluss, haben sie auch irgendwie selber gesagt, dass sie da relativ wenig Zeit hatten, den haben sie irgendwie so auf der SIGINT selber irgendwie so nebenbei noch zusammengeklickt. Genau, und Plom hatte nochmal einen alleinigen Vortrag, der war auch ganz gut.
Alleinigen?
Ja, genau. Ah. Also.
Ich habe das Wort nicht verstanden.
Auch. Alleinigen. ein Alleine-Talk.
Was über?
Über. Also irgendwie kannst du mich vielleicht irgendwie zurückschalten wieder auf das andere. Ich höre mich so bescheuert irgendwie.
Na gut, machen wir's.
So, ja.
Besser?
Ja, besser. Ich höre mich irgendwie so komisch verzerrt, habe ich mich gehört. Naja, der Plom hat nämlich... Hä?
Technik.
Ja. Ja, solange sich der Chat nicht beschwert, dass wir hier anders klingen oder so.
Nee, nee, das ist Rainers...
Ja, der hat halt irgendwie hat über zwei Bücher geredet. Das eine war Teilhard de Chardin, Der Mensch im Kosmos. Das habe ich jetzt tatsächlich auch, damit labert mich Plom irgendwie seit Jahren voll. Irgendwie, ich soll dieses Buch lesen.
Was ist das denn?
Das ist so ein Typ, der war auch so Wissenschaftler, aber irgendwie auch sehr religiös angehaucht und hat in den 50er Jahren ein Buch über Evolution geschrieben und über... ja, das globale Gehirn, also noch weit, als noch bevor überhaupt die Idee eines Internets... Noch
vor der Wikipedia.
Noch bevor das Internet überhaupt nur irgendwie vorstellbar war, hat er dort ein Buch über genau das Thema geschrieben, so wie wir Menschen, dass die Erde mit einem Netz an Kommunikation überziehen und damit der Erde einen Weltgeist geben und so weiter und so fort und wie sich Evolution hin zum Weltgeist entwickelt. Das ist ganz interessant. Ich lese das halt und finde da halt ganz viel Kevin Kelly wieder. So eigentlich ist Kevin Kelly da eigentlich nur so ein weiterer Aufgast von Teilhard de Chardin. Und der hat das aber halt eben so viel früher geschrieben, dass und hat dort aber auch schon halt solche Konzepte wie Emergenz, also ohne sie so zu nennen, aber solche Konzepte wie Emergenz auch schon beschrieben, war so eine Art, damit auch so eine Art Proto-Kybernetiker. Hat echt viele gute Gedanken da drin, aber allerdings läuft das halt alles in so eine, ja, durchaus, kann man vielleicht sagen, christlich verbrämte Eschatologie hin, ne? Also.
Was? Christlich verbrämte was?
Eschatologie ist so eine Erlösungs-.
Ach so, das Narrativ, ist das der Weltgeist, der uns alle erlösen wird.
Erlösungsnarrativ, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie der Messianismus halt.
Ja, wirklich lustig, oder?
Ja, genau. Also, wie das driftet so ein bisschen ins Religiöse ab und hat ja auch so religiöse. Alles strebt dem Omega-Point entgegen.
Stell dir vor, du würdest dich heute mit so einem Menschen treffen, so, der so von dieser Zeit, so, der so da sitzt. Ja, und dann wird es ein weltumspannendes Netz geben und alles wird toll und die Menschen werden schlauer und besser und dann irgendwann so mittendrin du so hä? Was hast du gesagt? Ich habe die ganze Zeit getwittert.
Ja. Ich lese das gerade und das ist echt sehr spannend, also gerade wenn man bedenkt, in welcher Zeit das geschrieben wurde. Ein Begriff, den aus diesem Buch, der ist auch, glaube ich, relativ bekannt immer noch in der Internetszene, die Noosphere, also die
Sag mir mal den Namen von dem Buch.
Der Mensch im Kosmos.
Weil das wollte jemand wissen. Und es ist immer ganz gut, wenn man den Namen danach nochmal
sagt. Und dann hat er noch ein zweites Buch gelesen, das habe ich allerdings nicht gelesen. Das ist von dem Tipler. Ich weiß aber nicht mal, wie das heißt. Also das ist aber nochmal ein bisschen krasser noch. Also dieser Tipler ist wohl noch um einiges durchgedrehter. Der dann tatsächlich irgendwie am Ende zu so einem, also auch alles so aus so Quantenmechanik, Evolution und so ganz vielen naturwissenschaftlichen Konzepten so herkommt und dann irgendwie anfängt zu erklären und dann aber irgendwann am Ende so richtig das gesamte christliche Menschenbild oder das ganze gesamte christliche Weltbild daran in so einer Zukunftsvision ab in so einem sozusagen als Conclusio findet, ja, mit so einem Himmel und so einer und so einer Hölle und einem Fegefeuer und so, ja. Also so jedenfalls konzeptuell irgendwie ähnliche Konzepte so,
ja.
Das irgendwie dann am Ende so abbildet und also es geht dann irgendwie am Schluss darum, dass dann irgendwie ja jeder menschliche Geist, der je gelebt hat, natürlich auch wieder resimuliert wird in dieser in diesem Omega Point, in diesem.
Also das ist dann quasi der Himmel?
Ja, also so Singularitätsvorstellung halt, ne? Und ja, genau,
es ist halt so ein bisschen
der Himmel und dann beschäftigt er sich auch mit so abgefahrenen Fragen wie, ja, aber würde dann auch Hitler resimuliert werden und kommt er dann eben auf dieses Konzept so, ja, aber da er wahrscheinlich schädlich wäre, würde er dann in so einer Zwischenhölle.
Oh Gott!
Und das ist halt irgendwie, also der spinnt halt total ab. So. Und was hat er, also der hat wohl auch so ganz viele Seitenstränge, die ganz absurd werden, wie zum Beispiel, dass er sich dann halt, dass man ja Schönheit auch berechnen könnte und dass man das schönste Gesicht der Welt sozusagen dann simulieren könnte in dieser computerisierten Welt. Und dann rechnet er wirklich mathematisch aus, ja, dass dieses Gesicht, das dann simuliert wird, genau ich weiß nicht, glaube ich, 10.000 Mal schöner ist als das schönste Gesicht, das es aktuell wirklich gibt oder so. Ja? Also völliger Schwachfuhr.
Dabei ist es total simpel, ein schönes Gesicht zu machen.
Ja.
Man macht einfach die Mischung aus allen Gesichtern, die uns so bekannt vorkommen, ist immer das, was...
Ich glaube, er referenziert aber auf eine andere Theorie. Aber okay. Gut. Ja, also auf jeden Fall zeigt Plom so ein bisschen, also es ist so eine Art ja kritische Selbstschau auf dieses Singularitätsthema, das halt dann doch irgendwie so sehr schnell anfängt, so religiöse Untertöne zu bekommen.
Nach Fisch zu stinken.
Genau, und irgendwie fand ich irgendwie sehr witzig und hat er gut gemacht.
Und das ist der Alko-Podcast?
Genau. Ah ja, genau, den haben wir... Genau, es ist ja wie bei so einer Konferenz üblich, wird ja nicht nur geredet, sondern auch getrunken.
Ja, ach.
Und dann fand ich mich irgendwann wieder in einer Runde von Ponifizierten, die irgendwie da ein neues Konzept ausprobiert haben, und zwar tatsächlich den so Versackerbrause-Podcast. Also jetzt hat das Versackerbrause-Podcast
so genannt. Nach der Hackerbrause.
Genau, so wie Hackerbrause. Weil sie dort einfach Cocktails gemixt haben und dabei sich besoffen haben. Das fand ich auch irgendwie sehr
cool. Beim Cocktail mixen besoffen?
Genau.
Also und da wahrscheinlich gepodcastet.
Genau, und dabei gepodcastet.
Und da warst du dabei?
Genau, da war ich dann irgendwie ab der zweiten Hälfte oder so.
Ach, du hast fremd gepodcastet?
Da habe ich schon wieder fremd gepodcastet, sorry, ja. Und deswegen wollte ich das nochmal hier pluggen. Das war eine sehr lustige Runde, vor allem, weil wir halt auch mal lustiger wurden. Und die Gespräche auch entsprechend absurd und entsprechend lallend sind. Ich meine, wir sind ja hier so auch so eine Art Proto-Versacker-Brause-Podcast, weil wir ja auch mal dauernd Bier trinken, obwohl jetzt in den letzten zwei
Podcasts. Ist unser Patent!
Aber die sozusagen, die steigern das Konzept dann halt über echt ordentliche Cocktails, und da kann man sehr lustig Leute lallen hören.
Hört sich das auch lustig an,
oder? Also so Live-Kontrollverlust. Ja, da kann man sich anhören. Also ich finde das ganz lustig. So.
Okay.
Ja. Genau. Ja, das wäre das gewesen. Das war dann auch die Sick End, glaube ich, oder? Ich meine, habe ich jetzt noch irgendwas zu erzählen? War noch irgendwas Lustiges? Halt nette Gespräche wieder gehabt irgendwie und...
Klingt so, als ob man da mal eventuell nächstes Jahr hinkommen fahren könnte, wenn ich Zeit habe.
Genau, das macht Spaß. Das kann man hinkennen. Gut. Dann kommen wir vielleicht... Wollte ich auch nochmal pluggen, das ist nächste Woche... Nee, diese Woche.
Am Wochenende.
Ja, dieses Wochenende, genau. Dieses Wochenende ist der Weltkongress der Hedonistischen Internationalen.
Aha.
Und ich werde da hingehen. Ich habe da keinen Vortrag oder sowas. Ich werde da aber...
Du hast noch nicht mein Zelt.
Ja, denn das wollte ich mir halt von Max leihen. Ja, und also ich kenne da eigentlich kaum Leute, die da hinfahren. Also ich kenne schon ein paar Leute, aber echt relativ wenig. Bin mal gespannt. Und auch vor allem halt so in meiner Rolle als ganz normaler, war ich auch schon lange nicht mehr auf so einer Konferenz, wo ich jetzt einfach gar nichts mache. So.
Als ganz normaler Besucher.
Als ganz normaler Besucher ohne Talk und so, komm nicht ans Buffet ran und so.
Muss ich mich selbst... mein Gott!
Ja, schlimm. ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Also mir ist ja die Hedonistische Internationale sehr, sehr sympathisch in ihrem ganzen Konzept und Schaffen und so weiter und so fort. Und das kann ich wirklich nicht von jeder linken Gruppierung sagen. Und deswegen will ich das mal mir anschauen und da mal ein bisschen mit Leuten quatschen und so. Ja.
Ja.
Kommt dahin.
Ich floate hier nebenbei so ein bisschen nebenher. Ich habe jetzt noch nicht so das richtige Thema gehabt, wo ich was zu sagen konnte. Darum mache ich jetzt hier mal den
Abhaken. Ich würde sagen, das nächste ist für dich.
FAZ?
Nein. Guck doch nochmal genauer hin.
FAZ? Nach dem Weltkongress? Also, oder meinst du das Thema danach, die Facebook?
Flatter Instacast, steht das da bei dir nicht oder bist du nicht aktuell?
Ah, dann bin ich hier, warte mal, dann bin ich hier auf dem hier. Ach, der hier ist nicht aktuell. Flatter Instacast, ja, auf dem Flatter, Aber alles mit F, du hast das einfach alphabetisch sortiert.
Das habe ich gar nicht.
Ja, Flatter ist aus Instacast rausgeflogen.
Also Instacast ist aus dem App Store geflogen?
Nee, ist nicht rausgeflogen. Das ist, also Instacast hat ja seit Version 2.0 hat ja eine wunderbare Flatter-Integration drin, die uns ja auch richtig Geld gebracht hat. Das muss man auch sagen. Sie hat uns echt viele Klicks gebracht. Das war,
ist das ja irgendwie in die Höhe geschossen. Wir sind ja, seitdem haben wir eigentlich immer über 100 immer pro Folge. So,
also ich habe, wir haben jetzt, darum kann ich hier auch so darüber reden, dass ich gerade so ein neues Mischpult klicken wollte, weil
wir haben damit jetzt wirklich so im Monat knapp 100 Euro eingenommen. Also hier allein über meine Accounts. Also das hat schon richtig was gebracht. Und also ich weiß nicht, ob es nur das ist, aber es ist jetzt erstmal so eine Arbeitstheorie. Und alle waren froh, dass
das. Ich glaube schon, weil jetzt kaum war das halt irgendwie rausgeflogen. Jetzt mit der letzten Folge mit Antje Schrupp, die ist ja auch bei 71 oder so, stockert die rum, oder?
Naja, jetzt muss man aber sagen, die Flatter-Integration, die ist ja auch erst seit wann ist die raus?
Seit letzter Woche. Und seitdem hört es auf zu steigen. Es ist wirklich so.
Ernsthaft?
Ja. Also es ist wirklich so, also mit dem Tag, wo das rausgeflogen ist, stagnieren die Flatter-Zahlen.
Also klickt hier mal von Hand auf den Flatter, bitte. Seid genau. So gut.
Und, ja. Ihr müsst jetzt Hand flattern.
Mit Hand macht ja auch am meisten Spaß. Ne?
Genau, ja.
Und
selbst Hand anlegen.
Genau. Ach ja. Und der hat ein Update rausgebracht, und wie das dann so ist, also es war so ein Punkt-Update, also so 2.02 oder sowas, irgendwie ein paar Bugs reported. Und irgendwann ist dann so einer da bei Apple in dem Review so, Flatter geht aber gar nicht. Und das war zuerst bei der Instacast HD-Version, und damit hat er dann Stress gehabt. Nachdem er dann bei Instacast HD damit Stress hatte, hat er plötzlich auch bei Instacast damit Stress gekriegt. Also es war gar nicht, also es ist nicht rausgeflogen, das nicht. Also das war ja. Und,
die haben ihn angeschrieben und haben gesagt,
pass mal auf. Rejected. Der hat ein Update eingereicht.
Okay,
und das musst du ja mal prüfen lassen und dass das auch alles stimmt und so. Das ist ein wirklich schmerzhafter Prozess, weil der dauert auch und weiß der Teufel was. Und dann haben die halt gesagt, rejected, und als Begründung, weil Flatter drin ist. Dann hat er nochmal mit Apple telefoniert auch. Also die sind, das funktioniert dann, also es ist dann nicht so eine anonyme Behörde, wo man, das ist dann wieder der tendenziell ein bisschen positivere Teil, dass man nicht bei so einer anonymen Behörde ist, die, oder bei, wie bei Google oder bei Facebook, wo man wirklich niemand an die Strippe kriegt, sondern das ist dann auch, da hat man auch persönlichen Kontakt mit denen. Aber die haben ihm relativ klar gesagt, nein, wir wollen in Paid Apps, wollen wir keine Spendenmöglichkeit haben.
Ah, das ist doch ganz einfach dann die Lösung. Müssen sie umsonst anbieten.
Muss man Instacast einfach umsonst anbieten. die Variante, die Apple jetzt vorschlägt, ist sozusagen, dass er über Safari gehen soll. Also man könnte das natürlich so machen, dass in Instacast, dass dann einfach quasi das Instacast dann die URL selber aufruft. Dann könnte ja Flatter noch sogar so einen Automatikmodus anbieten, wo dann alles klar, was jetzt hier kommt, wird automatisch geflattert, wenn das von Instacast kommt. Und dann geht er sofort wieder zurück in Instacast. Wird ja alles gehen in der Theorie. Ich hoffe mal, dass die da auch ein bisschen kreativ sind. Auf jeden Fall ist es echt, also ich finde das echt doof. Also es ist, ich werde deswegen, ich bin ja dann auch hoffentlich Ende nächster Woche dann in Cupertino in San Francisco, und ich werde jetzt zur WWDC gehen.
Da kannst du mal mit dem Tim Cook mal reden da.
Das ist wo, nee, man geht da einfach mal zu dem App Store Team. Okay. Und wenn das genügend Leute machen, also wenn ihr auf der WWDC seid, ich habe es bisher noch nicht selber erlebt, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, aber ich habe mir, das ist der Zeitpunkt, wo du Gelegenheit hast, über Apple zu schimpfen, und mit ein bisschen Glück auch die Chance, dass da wirklich was passiert. Und dafür besteht wohl die Gelegenheit, dass man da...
Also die 130.000 Hörer von uns, die auf die WWDC fahren, sollen sich jetzt hier mal angesprochen fühlen und halt tatsächlich für Flatter Lobbyarbeit machen.
Die Coding Monkeys, die ja auch zum Beispiel, also hier Martin Pittenauer ist ja, glaube ich, hört ja ganz gern mal, der ist bestimmt auch da und so, und das ist ja nicht so, dass das niemand wäre.
Das stimmt schon, ja.
Also da sind es ja.
Hallo Gernot.
Genau, hallo Gernot. Beschwer dich auch mal.
Genau. Und die anderen 27.000 Leute.
Genau. Und das ist dann, aber das wird hoffentlich ein bisschen Bewegung aufnehmen. Vielleicht haben die auch einfach Flatter nicht verstanden, vielleicht sind sie auch einfach doof, vielleicht sind sie, ach, keine Ahnung.
Ja, aber wenn sie halt tatsächlich gegen Donations sind, dann ist das ja auch valide, oder? Ich meine, also wenn das halt in den Terms of Use ist, dann ist das ja auch schon auch nach, also.
Ja, dann müssen sie halt, und dann müssen sie umformulieren, keine Ahnung, dann müssen sie sich irgendwas ausdenken. Also es ist ja, ich habe keine Ahnung, warum das da mit den Donations drin steht. Sie werden ja vermutlich da mit das wird ja irgendeinen Grund gehabt haben mit diesen Donations, und ich kenne den Grund dafür nicht, aber ja, sei er wie er sei. Aber ohne den Grund dafür zu kennen. Ich vermute, dass bei die Flatter-Integration nicht mit diesem Grund widersprochen hat. Also dass man Podcastern beim Hören ein bisschen Geld zukommen lässt oder eine kleine Aufmerksamkeit dafür, dass man den Podcast hören kann auf rein freiwilliger Basis. Ich weiß nicht, also ich vermute mal, das war jetzt nicht das, was Apple damit im Sinn, also was sie damit verhindern wollten, als sie diese Regel eingeführt haben.
Ja, ich weiß es nicht. Liegt natürlich aber auch so ein bisschen an dieser schweren Einordbarkeit, was Flatter überhaupt ist, oder? Ich meine, das ist...
Ja.
Also, so richtig Donation ist es ja auch nicht, oder? Ich meine, das ist jetzt irgendwie...
Keine Ahnung, ja. Aber es ist schon alles ein bisschen schwer. Also es ist... Auf jeden Fall habe ich, als ich das gelesen habe, war ich wirklich ziemlich gekotzt.
Genau.
Das war nicht schön, wie man sich leicht vorstellen kann.
Gut, ja. Jetzt habe ich hier FAZ stehen.
FAZ?
Ja. Also waren eigentlich verschiedene Punkte. Also ich finde die Beziehung unseres Podcasts zu FAZ irgendwie ganz interessant.
Ich habe ja neulich für die FAZ geschrieben. Genau,
das ging ja auch ein bisschen unter.
Das ging auch so ein bisschen unter. Genau.
Wie war denn da so die Reaktion? So, hast du da?
Ein Hörer hat tatsächlich hier angerufen, ein Leser hat hier angerufen. Da war ich gar nicht zu Hause, Diana war zu Hause. Und
wollte ich voll paulen.
War irgendwie, Diana war krank und war zu Hause, ist so ans Telefon gegangen und ich wollte mal mit diesem Max Winde darüber reden. Also er war wohl total freundlich am Telefon, wahrscheinlich dann, nachdem er dann so mitgekriegt hat, wo er da gelandet ist und so, dann hat sie ihm irgendwie meine E-Mail-Adresse gegeben.
Wie kam man denn überhaupt auf deine Nummer?
Na, Telefonbuch nehme ich mal an.
Ach, du stehst, okay.
Ja, die steht, also
Telefonbuch, stimmt, das gibt's ja auch noch.
Also er behauptete, dass er keine andere Kontaktmöglichkeit zu mir gefunden hätte per Google. Ich weiß ja nicht, welches
Telefonbuch so richtig normal, kann man bei telefonbuch.de, das muss man mal gucken hier.
Ja klar, also ja, da stehe ich ganz normal drin. Ich
habe da, gucken wir mal, da.
Selbst Name, Leute wie ich stehen ganz regulär im Telefonbuch.
Das hat total Post-Privacy,
Alter. Ja, das ist Post-Privacy. Wenn das hier der Beigert wüsste.
Finden, Max Winde, Berlin finden. Mal gucken. Finostraße, haha, mit deiner alten Adresse stehst du sogar drin.
Sehr, ja, was? Steht die da noch die alte Adresse
drin? Da steht die alte Adresse drin.
Ja, siehst du das?
Finostraße 38. Das ist ja sozusagen Post-Privacy, weil das ist ja nicht genau mehr. Ne? Aber die Nummer ist noch die gleiche, oder was?
Die Nummer ist noch die gleiche, ja.
Die Festnetznummer, okay.
Genau.
Können wir hier eigentlich auch sagen, weil ich meine, kann ja jeder nachgucken jetzt. Ne?
Ja.
Es ist jetzt total Post-Privacy zu sagen, dass du im Telefonbuch stehst. Ach Gott. Ja.
Wie, darum hast du jetzt Gedanken?
Ja, ich finde das irgendwie, ist doch irgendwie schon irgendwie krass. Oder ich meine so, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Publikum, das ja nicht ganz klein ist und dann irgendwie haben wir so eine Telefonnummer. Ich finde irgendwie, das Problem ist halt tatsächlich, glaube ich, dass dieses ganze Spiel mit Öffentlichkeit, man ist ja immer noch unsicher, ne? Obwohl wir beide ja sind ja totale Vollprofis, ne? Aber ich finde das tatsächlich, so die Irritation oder sagen wir mal so die irritierenden Momente oder dieses kurze Nachdenken und dieses oder so kurze Stechen im Hinterkopf, so, oh Moment mal, hätte ich das jetzt hier öffentlich und also diese Abschätzung von Größe der Öffentlichkeit versus Intimität der Information und so, ich finde das immer noch irgendwie so ein.
Aber ich finde so auch so ein Telefonbuch, wenn jemand heute was erfinden würde, wäre es nicht mehr möglich.
Mhm.
Das würde einfach nicht mehr funktionieren. Es würden die Leute auf die Barrikade gehen. Da kommt ein Telekommunikationskonzern daher und will
unsere persönlichen Daten veröffentlichen.
Stell dir mal vor, jemand würde auf die Idee, Google würde auf die Idee kommen und würde sagen, okay, von allen unseren Kunden, von jedem, der eine Gmail-Adresse hat, wir packen das jetzt in ein Verzeichnis und da kann man den Namen eingeben und dann hat man die E-Mail-Adresse von der Person. Das würde.
Sag mal, habe ich eigentlich meine Telefonnummer im Netz? Ich weiß es gar nicht.
Ja, wo sollst du denn sonst haben, wenn ich im Netz bin? Deine Handynummer, oder?
Ja, meine Handynummer. Ich hab ja kein Festnetz deswegen. Also ich stehe nicht im Telefonbuch, aber aus dem ganz einfachen Grund, dass ich kein Festnetz habe. Also auf meinem Impressum von dem...
Ich glaube auch, wenn ich heute einen Telefonbucheintrag anlegen würde, wenn ich heute eine Telefonnummer mir besorgen würde, ich würde nicht mehr im Telefonbuch stehen. Also ich würde ausopten. Das war damals einfach noch nicht üblich. Da hat sich wirklich...
Auf CTRL-Verlust steht natürlich stilecht meine Telefonnummer.
Und wahrscheinlich auf Facebook.
Auf Facebook steht sie auch, stimmt, genau, ja. Auf Facebook steht sie auch.
Und auf Facebook stand auch eine Zeit lang meine Handynummer. Das habe ich dann auf Anraten meiner Freundin entfernt. Keine Ahnung warum. Hat mich aber auch niemand probiert, jemals anzurufen.
Ja. Naja. Ja, ich meine, ich gelte ja immer so als der große oder einer der großen Post-Privacy-Apologeten und
kommt,
so.
Wo kommt das denn her? Ich
weiß es auch nicht. Aber die Wahrheit ist, dass
was ich. Was ist halt, das denn für ein großes
Dass ich ja auch selber irgendwie da auch noch irgendwie. Also gefühlt bin ich halt da auch noch irgendwie so Anfänger, ne? Also ich. Jeder Schritt, den ich in die Öffentlichkeit tue, der ist schon immer irgendwie so ein bisschen unsicher. Ne? Also
das Post-Privacy nicht, das nicht Post-Privacy-Schwimmerbecken.
Ja, genau. Nee, wir sind alles Post-Privacy-Azubis.
Deprominenten Becken.
Ja, Azubis sind wir halt. So, ja.
Post-Privacy-Azubis. Genau, wir sind
alle Post-Privacy-Azubis.
Alles noch so schön pisswarm hier.
Genau. Und ja, wir lernen alle gerade erst mit dieser Öffentlichkeit umzugehen und ich bin vielleicht tatsächlich für viele Leute, glaube ich, schon ziemlich weit so, ne, weiter als viele anderen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt völlig frei und schwerelos oder totaler Profi bin oder sowas. Ich bin auch, ich lerne auch immer noch dabei alles so und wie das so, ne? Ja. Aber genau, zurück zur FAZ.
Genau, es ist sehr lustig. Ich hatte nämlich die ganze Zeit noch DM-Kontakt mit jemandem, der offensichtlich auch gerade von Schirmacher angesprochen worden ist, ob er nicht einen Artikel schreiben möchte.
Von wem?
Das sage ich jetzt nicht.
Ach so. Das ist
jetzt geil. Hm? Der so.
Das ist jetzt, wer ist zu Post-Privacy, ne?
Och, ich weiß nicht, ob das in seinem Interesse wäre und darum lasse ich das
ja. Nee,
ist aber ich kann ja mal erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Das war ja schon so ein. Also das war nach dem Podcast mit Julia Schramm, wo du ja dann direkt im Anschluss von Spiegel Online.
Das war ganz lustig, ne? Genau. Also Ole Reismann hat mich angesprochen,
ja.
Und Schirmacher hat dich angesprochen.
Und zwar wirklich noch in derselben Nacht hat plötzlich so eine DM, wirklich stilig, das muss man so mal sagen, von Schirmacher so, haben sie nicht Lust dazu. Und dann habe ich natürlich so.
Also was soll man da sagen? Also Schirmacher ruft, dann sagt man nicht nein.
Genau. Das ist auch was man, das versteht, also so auf der FAZ zu sein, das verstehen auch alle mal wieder. Das ist mal wieder so ein, meine Tante war natürlich mal wieder total aufgeregt, die ist bei sowas immer total aufgeregt, wenn ich irgendwo an prominenter Stelle irgendwie so bin, also so, und schickt das dann auch ihren ganzen Freundinnen rum und jetzt hat sie natürlich den Link zur FAZ dann allen rumgeschickt, das ist ja, für sowas macht man das ja
eigentlich ja, nur, klar, damit die Verwandten auf einen stolz sind. Ne?
Die Verwandten auch mal verstehen,
was meine Eltern kriegen immer nur mit, wenn ich im Fernsehen war. Die kriegen sogar mit, wenn ich im Fernsehen war, wenn ich es nicht mal mitkriege. Ach. Irgendwie hat irgendwie letztens, ich weiß gar nicht mehr, was wo war denn das?
Warst du schon wieder im Dschungelcamp? Und
nee, ich wusste davon auch gar nichts. Und das war irgendwie, hat dann irgendjemand bei meinen Eltern angerufen, der Michael Seemann, euer Sohn, der war ja schon wieder irgendwo.
Wir kriegen hier gerade Bierdiebstahl.
Was ist denn hier los? Was ist hier los?
Oh mein Gott, ich dachte, ich wollte eigentlich noch rüberkommen, nochmal ein Bier klauen.
Ja, jetzt das kommt davon, wenn man eine Freundin im Haus hat.
Oh,
ja, ja.
Hätte ich das gewusst.
Bei mir wäre es sicherer. Podcasten und das macht er besser, wenn er nicht besoffen sein. War das jetzt eine Hörerkritik? Facebook, ich sag nur Facebook hatte nichts mit Alkohol zu tun. Nee, ist egal.
Nicht?
Nee.
Okay, das ist ja gut.
Wo waren wir gerade stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Bei der FAZ schon wieder.
Ja,
schon wieder bei der FAZ.
Ja, aber
ja, und dann habe ich mir Stelle? Da und dann so, sollte ich hat er mir so irgendwie so 3,5 Wortfetzen hingeschrieben, worüber ich doch schreiben sollte, irgendwie so, ja, ich fand diese Theorie da fand ich ganz spannend. Und ja, und dann stand ich da und das war so die Differenztheorie. Also das war irgendwie so ein Halbsatz, den ich hier eingeworfen hatte.
Differenztheorie?
Ja, das war so.
Ach so. Ach
den ja, Diff. Ich ja, hatte ja diesen
so,
Diff.
Ja, genau. So
und dann saß ich da und dann habe ich so angefangen, das irgendwie so probiert auf.
Ich war ja nicht sehr convinced, aber gut.
Auf die geforderten 8.000 bis 10.000 Zeichen auszuwalzen und bin da. Ja, was soll man da halt sagen? Ja, das, was ein Künstler schafft, ist der Unterschied zwischen dem, was vorher da war und dem, was nachher da ist. Könnte man zur Not auch einen Tweet packen und hätte ich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch getan, wenn ich es jemals auf die Idee. Ich fand das jetzt auch nicht so prickelnd. Und dann habe ich nach langem Hin und Her, und es hat wirklich ewig gedauert, und ich habe ich mir da irgendwie so einen Text rausgewirkt. Und ich fand ihn im Endeffekt, also für die Ansätze, die so zwischendurch existierten, war er noch ganz gut. Aber das Beste, was ich jemals geschrieben habe, war das definitiv nicht.
Ja, aber es war auch nicht das Schlechteste, was zum Urheberrecht geschrieben wurde.
Das, genau das habe ich mir auch gedacht. Und nicht meine FAZ. Selbst meine FAZ sind weitaus schlimmere Sachen.
Das in der Tat.
Und
ja. Ich hatte, wie gesagt, zur gleichen Zeit dann irgendwie am nächsten Tag jedenfalls war das irgendwie dann Ole Reismann mich angesprochen, der, glaube ich, auch reingehört hatte.
Und du hast auch nicht das Schlechteste geschrieben, was jemals bei Spiegel Online erschienen ist.
Das würden viele anstreiten, aber aber auf jeden Fall habe ich einen Text geschrieben, der durchaus ziemliche Nachwirkungen hatte. Also der tatsächlich halt dieses Urheberrecht abschaffen Ding.
Irgendwelche Morddrohungen oder so?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe das hatten wir ja schon mit Johnny, als Johnny da war, schon besprochen. Ich habe ja nicht in die Kommentare geguckt.
Ja.
Und also ich bin ja mit meinem Text auch viel früher raus als du, weil du mal wieder nicht in die Gänge gekommen bist.
Ja.
Sonst wäre das nämlich echt geil gewesen. Das war nämlich die Idee, also du bei der FAZ, ja, ich bei Spon, so gleichzeitig irgendwie und dann so, wir müssen reden als Feuilleton-Debatte weiterführen.
Genau, nachdem sie keiner mehr hören konnte.
Genau, und einfach dem nächsten Publikum an den Kopf werfen. Genau so. So haben wir uns das
gedacht. Oh, was sind
aber
das denn
für Spannungen? Aber die Debatte läuft ja immer noch, ne?
Die hat noch nicht mal richtig angefangen.
Genau. Und ich meine, okay, ich habe jetzt natürlich auch, ich bin erstens ein bisschen biased und natürlich habe ich eine Geschichte, was die FAZ angeht. Mhm. Und deswegen, ich finde, also die FAZ hat sich ja auch ziemlich jetzt in diese Urheberrechtsdebatte reingeklinkt.
Ja.
Und so als Abfallprodukt wurde ich immer mal wieder irgendwie anonym gedisst. Das fand ich ganz lustig irgendwie. Also ich meine, einerseits bei Malte Welding, der halt irgendwie auf mich referenzierte mit irgendwie philosophischen Radikalinskis, die das Urheberrecht abschaffen wollen. Und dann irgendwie Konstanze Kurz nannte mich ein Social Media Berufsprovokateur.
Das ist nett.
Ja, habe ich auch übrigens direkt in meine Twitter-Bio reingeschrieben.
Ah, daher kommt das.
Genau,
ich fand die nämlich noch. Als ich wieder mal deine Followerzahlen überprüft habe. ich habe neulich deine Twitter-Bio gesehen und da habe ich so gedacht, ach, das klingt ja ganz putz, das ist ja mal eine lustige
Bio.
Stammt nicht von, ist natürlich nur geklaut, klar.
Ich meine, wie alles, was von Konstanze Kurz irgendwie negativ gemeint ist, muss man das natürlich sofort, muss man sofort damit kokettieren sich das irgendwie anheften, das Label, so wie die Spackeria das ja auch getan hat. Und jedenfalls, ich fand das irgendwie ganz lustig, also wie ich dann halt so immer irgendwie, ohne dass halt mein Name genannt wurde, dieser Artikel der Verriss gegenüber Julia Schramm war, da wurde ja auch auf unseren Podcast verwiesen.
Genau.
Aber halt irgendwie also in Klammern bei dem Podcast
Grusel-Podcast.
Bei dem Grusel-Podcast Wir müssen reden.
Nee, wir müssen reden mit Max Winde.
Genau, in Klammern mit Max Winde. das fand ich auch geil. Ich habe mich ein bisschen amüsiert. Also ich glaube, ich bin bei der FAZ immer noch so ein bisschen persona non grata, was ich auf so eine Art auch verstehen kann. Also ich habe keinen Beef mehr mit der FAZ, aber im Gegenteil, ich finde sie immer interessanter und immer gut, besser und so. Ich finde es übrigens auch total super, was Frank Schirmacher macht. So. Also mit diesen, also sich in diese ganze Netzdebatte reinmischen und damit auch tatsächlich sie auf ein neues Tableau heben. Das habe ich aber auch schon früher gesagt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon oft genug oder ziemlich viel Kontakt zu dieser, sag ich mal, sich als Elite des Kulturjournalismus verstehenden Menschen gehabt. So, ja. Also ich habe mal bei der Zeit gearbeitet, bei Zeit Online und war da halt auch irgendwie dann immer im Zeitgebäude und habe da mit den Leuten zu tun gehabt. Und ich habe und das ist ganz interessant, Zeit Online war da damals noch in Hamburg. Diese Leute, die dort halt in diesen Kulturredaktionen schreiben, ne? Gerade so bei Zeit und bei FAZ und so weiter und so fort, also dieses klassische Feuilleton und so, die glauben ja, dass sie die Ober-Gurus sind, so, ja?
Ja.
Also das ist wirklich so, sie sind auch keine Journalisten, sie sind Autoren, ne? Und sie sind halt irgendwie etwas ganz wahnsinnig
Besonderes. Man schreibt ja auch keine Artikel, sondern Stücke.
Genau, sie schreiben Stücke über Dinge und
Dinge.
Unglaublich beflissen und halt auch dieses typische tief verwurzelte und durchaus in gewisser Weise auch reaktionäre Kultur Bildungsbürgertum-Ding, ne?
Das ist halt doch
ganz krass verbreitet. Und all diese Leute, die haben so einen unglaublichen Beef aufs Internet, ja, also den sie halt auch wirklich nur sehr, sehr mühsam im Alltag zurückhalten können, ne? Also
am liebsten
würden sie es die ganze Zeit nur ignorieren, ja?
Ich höre gerade so einen Podcast, ja. Der heißt vom Deutschlandfunk, der könnte ganz spannend sein, ist mir empfohlen worden heute. Da geht es darum, um maschinelle Verarbeitung von sozialen Beziehungen in Twitter und Facebook und diesen ganzen sozialen Netzwerken, worüber wir ja schon mal drüber geredet haben, dass das ja plötzlich viel besser geht, und die machen das wirklich im großen Stil offensichtlich, dass sie die ganzen Daten und Beziehungen auswerten und wie viele Leute können. Und der Bericht heißt Fischen im Trivialen. Weil das ist natürlich so wieder so, was aus dem Netz kommt, was aus der Masse kommt. Das ist ja trivial.
Genau. Das ist genau der Punkt. Also gerade weil das Internet natürlich auch irgendwie halt jeder darf senden, halt dieses ganze Konzept. Das steht natürlich auch komplett gegenüber einem, ja, bestimmten Kulturbegriff, der so auch durchaus so ein, der Kulturbegriff der meisten Feuilleton-Journalisten ist, also gerade der gehobeneren Klasse. Und natürlich würden sie die ganze Zeit lieber nur weiter über irgendwelche neuen Operninszenierungen schreiben und
Nicht mal das. Ich glaube schon, dass sie gerne auch die
Aber denen geht natürlich erstens völlig so die Diskurshoheit über
verloren. Ich glaube, das ist das Problem.
Und das würden sie gerne ignorieren. Und die meisten schaffen das auch. Und Frank Schirmacher, und das ist jetzt das Wichtige, ja, und Frank Schirmacher ist derjenige, der ihnen das nicht erlaubt. Das zu ignorieren.
Das stimmt.
Weil er jetzt tatsächlich derjenige ist, der hebt jetzt tatsächlich diese ganzen Diskurse, die im Internet parallel dazu stattfinden und gar kein Echo gefunden haben bisher in den Medien, die hebt er plötzlich aufs Tableau und plötzlich kann sie keiner mehr ignorieren. Und so geht das zum Beispiel mit dieser Urheberrechtsdebatte auch, ja. Also das ist nur Frank Schirmachers Ding. Dafür haben eigentlich die ganzen Petitionen und so weiter und so fort, der Urheber, wie sind die Urheber und so weiter und so, haben schon eigentlich selbst dafür gesorgt, dass diese Debatte wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt, wofür man sie ihnen eigentlich auch wieder eigentlich dankbar sein muss, ne?
Ja, weil es eine Debatte ist, die allen offensichtlich an die Nieren geht.
Also, genau. Das ist ja aber auch durchaus eine drängende und Debatte, die...
Total.
Genau. Und das Problem ist halt natürlich aber auch, dass gerade in dieser Debatte auch ja Journalisten und Verlage vor allem ja durchaus gebiased sind, ne? Weil das natürlich auch ihr Geschäftsmodell ist.
Ja, klar.
Und deswegen ist es natürlich auch super schwierig und ein super diffiziles Thema.
Das ist aber auch für alle Seiten so. Das ist auch, da hatte ich auch noch verlinkt. Ich habe jetzt bei Netzpolitik, nur um das jetzt mal kurz mal dazwischen zu werfen, da war so ein Artikel über die dass man irgendwelche Action-Packs von einer digitalen Gesellschaft, also so mit Aufklebern und so, gegen als Anti-ACTA-Kampagne. Da war dann so ein Foto drin, und als besonderes Beispiel für so einen Aufkleber, der da drin ist, war dann so, so als Anti-ACTA, lasst unser Internet in Ruhe, sonst nehmen wir euch die Faxgeräte weg.
Ach ja, stimmt, ja, das war von der digitalen Gesellschaft.
Genau, und das finde ich so als, ja, das ist witzig und das ist catchy und weiß der Teufel, ich finde es doof. Ich finde dieses so zu tun, als, also das ist genauso biased, das ist genauso dieses, genau die gleiche dämliche Einstellung, so ihr habt doch keine, ihr versteht doch gerade mal so, was ein Faxgerät ist, jetzt geht mal hier aus dem Internet raus wieder, geht mal wieder weg, das ist genau die gleiche, das ist auch die falsche Einstellung, das ist
halt auch eine gewisse Arroganz halt einfach, ne?
Das ist auch eine totale Arroganz, genau das, was man der Gegenseite vorwirft, genauso wenig gesprächsbereit, ist genauso wenig den anderen ernst nehmen,
Also ich finde sowas immer, ich bin ja selber auch ein bisschen arrogant, deswegen finde ich sowas immer auch ganz okay, aber du hast schon recht, also Stefan Urbach hat übrigens auch eine Keynote gehalten auf der SIGINT, das kann ich nochmal dazu erzählen, weil dort er genau dieses Thema auch referenziert hat, wo er im Grunde genommen auch so der Netzgemeinde oder der Hackergemeinde im Speziellen halt so einmal rumgerantet, einmal angerantet hat, dass sie ja selber so hermetisch auftritt und so arrogant auftritt und da halt auch viel offener und viel konstruktiver in so Diskussionen reingehen sollte und vor allem auch viel mehr erklären sollten und nicht diese Arroganz des, oh, ihr habt ja eh alle keine Ahnung, Ding, so, ne? Das fand ich auch ganz
gut. Das ist tatsächlich was, das mir neulich auf, also das ist mir ein komplett anderes, ich lese ja hier auch Daring Fireball für Nicht-Apple-Fanboys, das ist,
Was, die gibt es?
Ja, es gibt diese Android-Nutzer. Es gibt
diese Das ist doch so, das ist doch so irgendeine Abart von Faxgerät.
Ich muss mich waschen, wenn ich das ausspreche. Das
ist genau. Nein. Nee, ist auch richtig. Ich meine, aber jetzt, guck mal, wie war das nochmal mit der Arroganz? Egal.
Ja, genau, darum geht's hier. Das ist das Blog von John Gruber, einem der wichtigsten Apple-Fanboys, der auch davon leben kann.
Das ist eigentlich
so
total absurd, dass es dort schon eine Relevanzhierarchie gibt unter dem Fanboy Apple.
Also es ist das größte Unternehmen der Welt, also dann muss es ja auch eine Relevanz unter den Fanboys geben. Ja. Das ist schon okay. Und der hat halt auch darüber, also er hat irgendwie neulich so einen Artikel verlinkt im Wesentlichen, wo es darum ging, so der fing damit an, so ja, die drei größten Schwachpunkte von Apple, die im Augenblick so existieren. Und der Artikel fing halt damit an, dass er so gesagt hat, der Autor so, ja, hier sich darüber lustig zu machen, dass die ja alle und die ganzen, die immer sagen, Apple mit dem iPhone werden die nie Erfolg haben und sich dann noch zum 120. Mal das Video von Steve Ballmer angucken, wo er erzählt, dass das iPhone ja sowieso nie eine Chance hat und so. Klar, das kann man alles machen, das ist schön einfach, aber damit kommt man nicht weiter, nicht wirklich. Und das ist billig und das ist, und beschäftigt euch lieber mal mit den Punkten, an denen sie recht haben. Und ich finde, das kann man auch langsam mal in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte oder überhaupt in dieser ganzen Netz. Da sind Leute, die haben Angst und die haben nicht ganz zu Unrecht Angst, weil ihnen bricht gerade das scheiß Geschäftsmodell weg und das ist, wenn man Kinder hat und wenn man.
Hab ich auch geschrieben.
Ja, das ist scheiße. Das ist das und das probiert man zu bekämpfen. Und ich finde, es ist auch absolut okay, dazu sagen, wir als Gesellschaft, ich finde das jedenfalls gut, dass man in einer Gesellschaft auch füreinander einsteht und sich gegenseitig nicht total auf die Fresse fallen lässt. So, dass da natürlich irgendwelche dämlichen Verlage dabei sind, dass es natürlich dann einigen wieder nur um Gewinnmaximierung geht, ist ja gar keine Frage.
Aber auch bei den Verlagen arbeiten ja auch Menschen.
Auch da arbeiten Menschen, ja, aber naja, es gibt natürlich immer verschiedene Interessensbereiche. Es gibt auf der einen Seite gibt es Leute, die Angst um ihren Job haben und es gibt die einfach nur ihren Job machen wollen und ihren Job auch gut machen wollen. Es gibt Leute, die haben massives Interesse an Gewinnmaximierung und sind dafür auch bereit, über Leichen zu gehen oder zumindest anderen Leuten schön eins in die Fresse zu hauen. Und gibt es verschiedene Abstufungen, aber auch auf der Gegenseite sind Menschen. Und das ist was mir im Augenblick auf allen Seiten massiv zu kurz kommt. Das ist gerade, das kotzt mich gerade an und das finde ich auch so diese Polemik da in diesem, sonst nehmen wir euch die Faxgeräte. Sorry, das wird dem Thema nicht gerecht.
Ja, aber ich meine, okay, das ist jetzt nur ein Aufkleber, nur so ein Spruch.
Ja.
Das kann man schon mal machen.
Nee, man kann es also machen.
Was mir ja vor allem auf die Eier geht, ist halt tatsächlich diese Unehrlichkeit, mit der diese Debatte geführt wird. Und das war ja auch das, was ich referenzieren wollte. Dass halt, man kann jetzt über meine Meinung durchaus, viele Leute hassen mich deswegen, dass ich das sage. Aber ich würde zum Beispiel nie irgendwie diese bescheuerten Theorien verbreiten, dass halt, ja, doch schon irgendwie alles gut gehen wird und die Künstler ja, daran glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube schon, dass es einen Strukturwandel gibt und ich glaube schon, dass er auch Opfer kostet und ich glaube, dass beziehungsweise, dass halt auch Leute drunter leiden werden.
Ja.
Das ist halt eine Sache, die, glaube ich, relativ absehbar so sein wird und ich glaube, diese ganze Rhetorik, dass die Künstler sich nur anpassen müssten und andere Kanäle bespielen müssten und einfach nur ihr Zeug frei weggeben müssten und dann würde alles gut werden. Also sorry, wenn ich Künstler wäre, dann würde ich mich da auch verarscht von fühlen.
Also ich bin da sehr stark, also ich stimme auf der einen Seite total recht. Ich glaube, es wird schmerzhaft sein, es wird Opfer kosten und es werden einige dabei auf der Strecke bleiben. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, am Ende wird alles gut werden. Also nicht alles gut, aber es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird auch keine Apokalypse, also ich glaube auch, dass diejenigen, die jetzt so wird untergehen, sondern ich glaube nicht, dass es so, stellt euer Scheiß einfach ins Netz und alles wird gut, also ich glaube nicht, dass irgendjemand schon wirklich die Idee hat, die für eine Vielzahl von Menschen funktioniert
Und ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt, weil das hat ja auch, wie lange hat es gedauert, bis die Leute vom Buchdruck leben konnten? Und wie lange hat es, also ich meine, so halbwegs wenigstens. Und wie lange hat es gedauert, bis Leute von im Radio versendeter Musik leben konnten? Das ging auch nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern es waren alles Prozesse, die sich so ein bisschen einrütteln mussten. Und ich glaube aber, dass es da irgendeine Lösung finden wird. Und in 10, 20 Jahren wird das relativ normal sein, dass man im Netz dass man davon lebt, dass man seine Kultur ins Netz stellt, ob man direkt damit Geld verdient oder über Werbung oder weiß der Teufel was wie, habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird schon irgendwie sowas geben, wie so ein Weg dahin. Und ich glaube, dann wird auch irgendwie wieder sowas wie alles gut werden. Hoffe ich zumindest.
Ja, alles gut. Ich meine, ich denke auch, dass es wird, also eine Katastrophe wird es jedenfalls nicht, aber ich kann halt durchaus verstehen, dass man das halt als Künstler einem der Arsch auf Grundeis gehen kann.
Total. Gerade.
So, absolut.
Und also deswegen,
deswegen kann ich auch durchaus die emotionalen Reaktionen durchaus verstehen von den Künstlern, obwohl ich dann schon auch eigentlich ein bisschen erwarten würde, dass sie sich ein bisschen besser mit dem Thema auseinandersetzen, also inhaltlich, weil das ja teilweise dann inhaltlich,
ja,
was dann so rüberkommt, dann doch irgendwie von ziemlicher Unkenntnis des Diskurses irgendwie geprägt ist. Aber gut.
Aber ich find's so ganz spannend, wie hatten wir ja gerade mit den Journalisten, also dass viele das ja so wegignorieren. Und ich meine, es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Da gehst du deinen Weg. Ich meine, du entscheidest dich ja irgendwann im Laufe deiner Lebensgeschichte dazu, ich möchte jetzt gerne irgendwie, ich möchte gerne schreiben im großen Stil. Ich möchte, dass alle meine Meinung lesen, und weil meine Meinung ist wichtig, kann man ja sagen, dass man davon überzeugt ist, und um seine Meinung sagen zu können, ist man auch bereit, Opfer einzugehen. Ich meine, man hätte ja auch in der Zeit BWL studieren können, dann würde niemand seine tollen Texte lesen, aber dann hätte man vielleicht einen Job, bei dem man das Doppelte verdient oder vielleicht auch nicht oder keine Ahnung. Und geht da einen Haufen Kompromisse ein im Laufe seines Lebens, um irgendwann mal in die Position zu kommen, dass man seine Meinung aufschreiben darf, und dann kommen irgendwelche Blogger daher und schreiben einfach so ihre Meinung auf. Kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen pisst ist.
Ja, klar, natürlich.
Also es ändert trotzdem nichts dran, dass man dann halt einfach Pech gehabt hat, also in dem Fall. Aber
wenn du dich in einem bestimmten Lebenskonzept eingerichtet hast, dann ist natürlich alles erstmal der Feind, was diesem Lebenskonzept, genau, irgendwie gefährlich wird. Das ist ja ganz klar.
Ich fand das neulich auch ganz, wir hatten das ja, das sind noch so viele Bereiche, die das treffen, also gerade im Journalismus ist mir aufgefallen, das wurde mir noch, Sigmar Gabriel hat einen Twitter-Account, ne? War das Sigmar Gabriel
jetzt? Ja.
Genau. Und dann hat Spiegel Online an einen Artikel über Sigmar Gabriels Twitter-Account geschrieben, um dem es wirklich nichts anderes geht, als um Zitate von dem Twitter-Account und nur Tweets zitiert. Und das war ein kompletter Artikel. Und in diesem Artikel stand nicht ein Link zum Twitter-Account von Sigmar Gabriel. Da stand ein Artikel auf andere Artikel von Spiegel Online, was Twitter ist und wer noch so twittert und so, diese übliche interne Link-Scheiße und weiß der Teufel was. Aber das ist, glaube ich, auch, das ist so ein, wir hatten das ja neulich so, die Musikindustrie wandelt sich in dem Sinne, dass sie früher diejenige war, die den Zugang zur Musik ermöglicht hat. Und dann plötzlich jetzt genau die gegenteilige Aufgabe hat. Und beim Journalismus haben wir in einigen Momenten genau das gleiche Problem. Das ist nämlich, dass früher, oder dass der Journalismus eigentlich die Aufgabe hat, dir dich an dich zu vertreten oder dir Dinge nahe zu bringen. Und das Spiegel Online dann in dem Punkt einfach darin total versagt hat, weil alles, was sie hätten machen müssen, wäre, sie hätten ja ihren Artikel noch dazu schreiben können, unten einen Link auf den Twitter-Account von Sigmar Gabriel setzen, damit sich der Leser selber ein Bild machen kann. Aber das vermeiden sie, weil sie damit überflüssig werden.
Wobei ich es grundsätzlich eigentlich schon ganz gut finde, wie Spiegel Online das handhabt. Aber ich glaube, irgendwie Christian Stöcker hat das mal erzählt, irgendwie, das ist dann ja auch irgendwie, liegt das dann doch auch ziemlich in der Verantwortung des einzelnen Autors halt, ne? Und nicht nur in der Redaktion.
Halt der Autor.
Könnte man natürlich in der Redaktion nochmal irgendwie einen aufdrücken, hier, falls ihr da additional Links habt, die nochmal reinpackt irgendwie und so, dann nochmal beim Redigieren oder bei, ne?
Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wessen Schuld das ist oder wer auch immer, aber auf jeden Fall,
als Leser ist einem das auch egal, wo die Schuld jetzt liegt.
Aber genau, der Autor hätte dir den direkten Einblick hätte dich vor Ort schicken können, als Augenzeuge neben Sigmar Gabriels Twitter-Account und hat genau das vermieden.
Ja,
das stimmt. Und da wird er sich schon was bei gedacht haben. Also irgendeine Instanz daran wird sich dabei was gedacht haben, diesen Link wegzulassen oder ihn nicht zu setzen.
Ja.
Und das wird, das wird noch ganz andere Bereiche. Ich bin mal gespannt, wo das so noch so hingeht, dass so dieses,
wir sind vor Ort und ich, ach so, genau, ich habe es auch weiter unten, ein Artikel, da hat sich jemand ausgekotzt über Jay Leno.
Jay Leno.
Das ist auch ein lustiges Phänomen, was wir jetzt haben. Jay Leno ist dieser
dieser Talker, ne? Ja.
Dieser Talker, viele sagen, glaube ich, schlechter Talker, also ich glaube, er ist nicht sonderlich beliebt. Mhm. Er ist aber unglaublich erfolgreich. Also okay. Ich sag jetzt einfach mal so eine Art Mario Barth unter den amerikanischen Talkern. Und der hat irgendwann mal vor ein paar Jahren hat er ein Video, ein Typ hat für einen Kumpel, der Kumpel ist als Bürgermeisterkandidat irgendwo angetreten und wollte dafür ein Werbevideo haben, weil er als Bürgermeisterkandidat ist, damit die Leute ihn wählen. Und dann haben die zusammen irgendwie so am Wochenende so ein Bürgermeisterkandidaten-Video gedreht und hat das dann auf YouTube gestellt und da stand es dann und haben sich ein paar Leute angeguckt und irgendwann erfährt er so, hey, gestern war das bei Jay Leno in der Sendung. Ihr wart bei Jay Leno, der hat euer Video vorgeführt. Und das hatte der auch gemacht, hat so gesagt, hey, ja, wir haben ja so diverse Videos ausgebuddelt, bla 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 bla. Ist natürlich erstmal schön, dass sich niemand die Mühe macht, die auch mal zu informieren darüber, dass das der Fall ist. Hat er sich dann auch sehr breit darüber beschwert, so dass man ja ruhig mal hätte Bescheid sagen können, damit die mal auch irgendwie ihren Freunden Bescheid sagen können und sowas. So, und dann, naja, dann ist erstmal so, wie sich das gehört, so ewig lange nichts passiert. Und neulich wollte er sich mal wieder sein YouTube-Video angucken. Und da steht dann plötzlich, dieses Video ist gesperrt, weil es copyright-geschütztes Material von NBC enthält. Weil dann ist nämlich NBC angekommen, wahrscheinlich auch irgend so ein Automatismus, sondern so eine Automatik, und hat festgestellt, da ist ja ein Clip, der schon mal bei uns gelaufen ist, also ist das unser Material, also ist der gesperrt.
Das ist ja geil.
Und das wird natürlich dieses...
Das ist absurd, oder? Ich meine,
ja. Und dann hat natürlich NBC recht. Ist ja klar, wenn NBC sagt, das ist copyright-geschütztes Material, was uns gehört, dann...
Das ist halt einfach dieses Problem mit YouTube, dass halt einfach diese ganzen Verlage halt einfach dieses... dieses diktatorische Recht haben, dort einfach zu machen und zu löschen, was sie wollen.
Ja, und das Problem wird halt noch schlimmer dadurch, dass sich genau diese Fernsehsender und Verlage ja immer mehr im Netz bedienen. Mhm.
Und dann auch noch,
und dann
Feedback-Schleife.
Und dann so eine Feedback-Schleife. Das ist so ähnlich wie bei der Wikipedia, so also wie das, was einmal in der Wikipedia gestanden hat, automatisch immer wieder sich selbst über die Wikipedia bestätigt.
Ja, genau.
Kennst du ja mit...
Karl Theodor zu Gutenberg hatten sie ja diese...
Und Stalins Badewanne.
Ja, stimmt.
Badezimmer,
ja,
oder wie ist es auch mal? Also so diese Geschichte, dass jemand hatte mal was in die Wikipedia geschrieben, was dann in der Berliner Zeitung, also aus Witz und Dollerei, was nicht stimmte, hat dann einen... Artikel darüber geschrieben und dann wollte das danach wieder löschen und wurde es ihm aber so wieder reingeschrieben. Hey, das stand hier aber in der Zeitung drin.
Genau. Wir haben hier eine Referenz.
Wir haben hier eine Printquelle, dass das so stimmt.
Es war gedruckt, es ist wahr.
Genau, und damit hast du diese Selbstbestätigung. Also passiert wahrscheinlich in der Praxis noch an viel, viel mehr Stellen, als man sich so dass sowas vorstellt. Ja, ja. Aber das hat man dann plötzlich auch bei solchen Inhalten. Dass hey, wir klauen uns das neueste Meme aus dem Internet und 3 Tage später ist es gesperrt, weil war ja Urheberrechtsverletzung.
Genau.
Und dann weiß mal nach, dass du der eigentliche Urheber warst.
Ja klar, und solange es halt irgendwie YouTube diesen Konzern da...
Sie müssen ja.
Ja, müssen sie ja, klar, natürlich. Es ist, kann man YouTube auch gar nicht vorwerfen, weil anders wäre halt das auch gar nicht zu regeln. Wenn sie halt tatsächlich, was müssten sie für einen Mitarbeiterstamm anstellen, wenn sie jede Notice im Takedown wirklich überprüfen würden, also und wirklich detailliert überprüfen müssten, so, ja? Weil die kriegen davon irgendwie jeden Tag Tausende rein.
Was sind da jetzt gerade Zahlen, was so aus immer aus Google gelöscht wird?
Genau, und das war irgendwie Microsoft, ich habe es nicht gelesen.
Genau, das waren irgendwie, ich glaube, 300.000 pro Woche. Die DMCA-Takedowns.
Okay.
Und die Zahlen sind echt ganz unterhaltsam.
Unfassbar.
Knapp die Hälfte davon, 41%, stammt von Microsoft. Was ich jetzt so, was eine Zahl ist, die mich doch extrem überrascht. Noch überraschender wird diese ganze Zahl, das steht da nicht drin, dass die gleichen Links, die zumindest scheinbar bei, wobei es auch Urban Legends, ich habe jetzt keine Quelle dafür, Urban Legends sein könnte, aber dass die meisten der Links, die Microsoft von Google fordert, dass die da gelöscht werden, in Bing noch auftauchen. Also man könnte entweder sagen, dass Microsoft einen Scheiß auf die eigene Suchmaschine gibt und weiß, dass die eh niemand benutzt. Möglichkeit A.
Oder sie wollen die einfach unbrauchbar machen.
Oder Möglichkeit Google. B. Sie schaffen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, dass ihre Raubkopierer, dass das bei Bing findet man die ganzen Microsoft-Vers noch.
Und, no.
Und, oh. und es sind eben ein paar hunderttausend pro Woche. Und es gab zweimal Spikes. Also zweimal ganz extreme Spikes wohl in der ganzen Zeit. Und das war nämlich immer, nachdem gerade diese Pipa und Popa und wie sind nicht alle, also diese amerikanischen Urheberrechtsverletzungsgesetzgebung gescheitert war. Also einmal nachdem der Antrag eingebracht war, waren so eine Woche später plötzlich ein Spike an Urheberrechtsverletzungen. Und da bestand dann die Theorie, dass die möglicherweise, dass ja so, wir sparen uns mal, wir zeigen mal jetzt nicht so viele Urheberrechtsverletzungen an, um zu beweisen, wie unglaublich viel davon doch bei Google zu finden ist und wie leicht das doch ist, bei Google irgendwelche Raubkopien zu finden. Und darum haben die erstmal ihre ganzen urheberrechtsverletzenden Links nicht eingereicht. Aber es ist bizarres Zeug dabei. Also es sind irgendwelche Zeitungsartikel, die aus Google gelöscht werden, weil sie angeblich einen Link zu einem Film darstellen. Es geht aber in keiner Sekunde um den Film und sowas. Also natürlich nicht nur, dass die Sachen rausgefiltert werden müssen, sondern es ist ja die Gegenseite, also die Leute, die die Links erstellen, die sind ja genauso oberflächlich oder wahrscheinlich noch viel oberflächlicher beim Erstellen dieser Links. Mhm. Und wenn die dann Google Bescheid sagen, hier löscht das mal aus eurer Suchmaschine raus, und wenn die da mit 300.000 Links ankommen, oder mit 10.000 Links, kann man sich ja vorstellen, wie präzise die im Zweifelsfall alle überprüft haben und wie viel Arbeit die da reingesteckt haben. Also das ist...
Ja, und das macht dann halt auch irgendwie dann diese ganzen Plattformen, machen die auch einfach unbrauchbar dann irgendwann, ne? Also, weil, ja, also... Wenn da halt so eine Willkür herrscht, irgendwie was irgendwie dann da erscheint und was nicht, dann ist es halt für niemanden mehr ein Gewinn. Dann ist halt für die Leute, die Inhalte erstellen, ist das halt scheiße, weil sie halt irgendwie immer diese Unsicherheit haben, ob sie rausfliegen oder nicht. Ich höre das dann mal irgendwie bei Leo Laporte und dann With This Week in Tech, die werden auch dauernd irgendwie, ihre Videos werden halt auch dauernd von YouTube rausgeballert, weil die dann mal irgendeinen Clip zeigen für irgendwie eine Sekunde oder so und dann irgendwie gleich bam ist das Video weg, so, ne? Und für die kostet das ja richtig Geld, weil YouTube bringt ja auch Geld, ne? Also ja, gerade wenn du solche Reichweiten hast wie This Week in Tech und so, und das ist dann halt, da geht dann halt immer mal wieder ein Tausi weg, so, ne? Wenn da irgendwie so ein Video rausgeballert wird irgendwie.
Ja, ist doch, man kann ja damit auch durchaus, könnte man ja auch böse sagen, damit wird die Konkurrenz klein gehalten.
Genau. Und das sind dann auch ganz oft halt so Fernsehsender und so, die dann halt irgendwie gegen diese ganze Internetkonkurrenz da auch echt versuchen, da möglichst so viel wegzusperren, was irgendwie geht, so, ne? Damit die halt auch irgendwie, naja.
Da habe ich ja zu diesem ganzen, bei Zeit Online habe ich einen schönen, also ich hatte am Wochenende, ich habe viel Zeit in Zügen verbracht und hatte darum Zeit, viel zu lesen. Und da war auch so ein Artikel, so nochmal eine Zusammenfassung drin, was jetzt bei dieser Urheberrechtsanhörung im Bundestag da eigentlich stattfand. Und da wurde der Zeit Online, ich weiß leider nicht, von dem Artikel war, so die einzelnen Standpunkte. Und den Standpunkt der Verlagsseite hat, der Vortrag war etwas wirr. Und also das war so die Aussage. Und da war wirklich... da war auf Verlagsseite offensichtlich wirklich gar kein Bewegungsspielraum. Also da war so, Abmahnung begrenzen, also so Abmahnung begrenzen, nee. Und das hat ja auch ganz, nee, dann bricht uns ja das Geschäftsmodell weg. Wenn wir nicht mehr abmahnen können, dann verdienen wir nicht mehr so viel Geld.
Du, das ist aber auch echt eine Sache so. Ich meine, überleg doch mal, es ist ja relativ weit fortgeschritten sogar, dieser Gesetzgebungsprozess, die Abmahnung für Urheberrechtsverstöße auf 75 Euro zu deckeln, ne?
Ja.
Das ist ein konkreter Vorschlag, auch von der Bundesregierung unterstützt, und ich glaube, das hat gute Chancen durchzukommen. Die Zypris, die vorher Justizministerin war, hat das ja auch schon versucht mit 100 Euro übrigens, allerdings mit einer Formulierung, die dann einfach von den Richtern mehr oder weniger ad absurdum
rein für private, also nee, es war private, es war, Abmahnung, ne? Oder also,
ja, nee, es hieß dann halt irgendwie, solange es halt kein geschäftliches Ausmaß annimmt, ja, und dann hat dann der erste Richter, der schon da drüber entscheiden musste,
Google halt so, getroffen.
Nee, hat er dann tatsächlich so irgendwie bei so einem Typ, so ganz normalem BitTorrent Fall, ja, hat dann gesagt so, also ein Album runtergeladen, ne, so, oh, ein ganzes Album.
Na, der hat damit ja Geld verdient.
Das ist natürlich, das ist ein geschäftsmäßiges Ausmaß.
Okay, na gut.
Ja. Und dann irgendwie war natürlich diese ganze Regelung nicht mehr das Papier wert, auf das es gedruckt wurde.
Ja.
Und jetzt wollen die halt eine wasserdichte Formulierung machen. Aber ich mach mal ohne Scheiß. Mal so unter uns gesprochen, ne? Also eine Deckelung der Abmahngebühren auf 75 Euro ist fast äquivalent zu einer Legalisierung des File-Sharings.
Das ist wie Schwarzfahren.
das, ja, beziehungsweise ist noch krasser, weil, du musst dir überlegen, das ganze Abmahnindustrie, das kann man ja sagen, mhm. Industrie, ja, die es ja gibt, die kann nur deswegen existieren, weil sie sich ja aus diesen Abmahnungen finanziert. Mhm. Deswegen funktioniert diese ganze Industrie.
Genau.
Das ist, weil sie halt pro Abmahnung irgendwie 300 bis 1000 Euro oder sowas.
Weil das Geld gesplittet
wird. Genau. Mhm. Und das sind ja größtenteils tatsächlich diese Anwaltskosten. Deswegen können diese Abmahnungen.
Nein, nicht nur die. Ich meine auch den Anwalt, den du dir im Zweifelsfall nimmst. Da leben ja auch einige davon, dass sie solche Abmahnungen dann erwidern und mit genau solchen Standardbriefen.
Ja, aber diese Abmahnindustrie ist dann halt schon eher. Genau. Also diese
Fließband. Da hat sich eine Zuliefererindustrie
gebildet. Genau. Und das heißt mit anderen Worten, wenn diese Regelung durchkommt, dann ist diese Abmahnindustrie im Arsch. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, es ist nicht nur so, dass du im Zweifelsfall weniger bezahlen musst, wenn du erwischt wirst, sondern du wirst im Zweifelsfall auch weniger erwischt, weil diese Abmahnindustrie halt einfach nicht mehr da ist. Und das heißt, das ist nicht eine komplette, aber es ist, kommt einer Legalisierung des File-Sharing schon ziemlich nahe.
Na, es geht zumindest stark in die Richtung, das stimmt ja, schon. Ja. Also es ist, ich meine, es ist natürlich dann immer noch privates File-Sharing, ist natürlich noch immer, also erstens ist ja immer der erste Verstoß, der dann so gedeckelt ist.
Ah, okay.
Also das es geht, also ich meine, wenn du dann nochmal erwischt wirst, dann ist es, glaube ich, dann sind die Abmahngebühren gleich wieder höher. Also sollte man sich jetzt auch nicht zu doof anstellen. Also man sollte vielleicht nicht dasselbe Album zweimal laden.
Ja, aber die Frage ist halt tatsächlich, ob diese Fließband-Abmahnindustrie, ob die überhaupt noch, ob die nicht einfach komplett zusammenbricht, wenn diese 75-Euro-Deckelung kommt.
Ich fürchte.
Ich glaube, sie kann damit nicht kostendeckend arbeiten.
Meinst du, dass das so scheiße teuer? Ich glaube nicht, dass das so teuer ist. Also ich weiß also nicht. Also so eine Abmahnung, ehrlich, meinst du, die kostet 75 Euro?
Vom Aufwand her? Also nicht wesentlich weniger. Also selbst wenn du da irgendwie deine Praktikanten ransetzt, ja, du musst schon echt ziemlich viel investigative Arbeit machen. Du musst halt echt viel tracken. Du brauchst sehr viel.
Die machen mit kleineren Anwaltskanzleien, machen die ein paar 10.000 Abmahnungen. Das ist, ich meine.
Naja, so genau weiß ich es auch nicht, wie die jetzt detailliert strukturiert
sind. Also nehmen wir mal an, das macht jetzt nicht der Anwalt selber, sondern es macht.
Aber auf jeden Fall ist die Marge extrem viel kleiner geworden, wenn das passiert so.
Also sagen wir mal, das ist jetzt so eine, das kann eine studentische Hilfskraft machen, die verdient, sagen wir mal, 15 Euro pro Stunde. Wenn das 75 Euro sind, dann kann man dafür, nehmen wir mal an, das ist die Hälfte, dann könnte man da immer noch für 2 bis 3 Stunden studentische Hilfskraft ransetzen und hat immer noch Gewinn gemacht.
Ja, aber es geht ja noch so viel mehr dazu. Also du musst ja irgendwie einen Schriftsatz aufsetzen.
Den setzt du einmal auf. Der ist irgendwo fertig, dann wird ein anderer, das ist eine sehr
wichtige Funktion. Ich weiß nicht, ob du das so, wie weit du das automatisieren kannst.
Das?
Also das sind schon, du musst da schon sehr konkrete Formulierungen verwenden, glaube ich.
Nein. Das ist ja mal genau das, was sie probieren zu vermeiden. Also es ist, ja, Massenabmahnung ist jetzt auch schon ein Problem eigentlich, aber das ist immer der Eindruck, den sie probieren zu vermeiden, dass das eine Massenabmahnung ist, dann wird immer so getan, aber da kriegen teilweise 1000 Leute identisch
lautende Briefe. Also wir wissen es nicht, aber was auf jeden Fall klar ist, ist auf jeden Fall, dass die Marge, wenn es diese Deckelung kommt, dann ist diese schrumpft die Marge, die du machen kannst,
genau.
Definitiv um mindestens auf ein Drittel. Mindestens.
Ja, ja, okay.
Gut. Wahrscheinlich mehr
ja, das, für die meisten. Das kann durchaus sein. Was auf natürlich, ich glaube, dass es sich für die, also ich meine, das Geld muss ja auch noch geteilt werden. Das ist ja auch noch die Gemeinheit daran. So eine Abmahnung, die funktioniert ja auch, also ich glaube schon, dass ein Anwalt davon leben könnte. Aber er muss ja das Geld immer noch teilen mit dem Verwerter.
Nee, also die Abmahnung hat ja, der größte Teil der Abmahnung Kosten ist immer tatsächlich die Anwaltsgebühr.
In der Theorie. Aber warum sollte ein Verwerter, derjenige, der die Abmahnung macht, ein Interesse daran haben?
Ganz einfach, weil er tatsächlich das Zeug aus dem Netz haben will.
Also nach meinem, da gab es noch mal diesen schönen Fall mit Nom 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 und hier als Philipp abgemahnt worden
genau.
ist hier. Und das war doch wegen irgendeinem Artikel genau. In irgendeiner Reisekolumne. Und
bei der Zeit, glaube ich, auch, ne?
Genau, und da hat ja die Autorin relativ frank und frei von der Leber weggesprochen. Und hat gesagt, nö, und hat mir jemand gesagt, so ein Anwalt hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, für mich entstehen da überhaupt gar keine Kosten. Und,
genau.
Und wenn es klappt, dann machen wir 50-50.
Echt 50-50?
Naja, sowas in dem Dreh. Ja, ja, klar, natürlich. Also, okay. und damit, also
ich
und
darüber, weiß auf jeden Fall, dass der Abmahnende kriegt immer noch ein bisschen Geld, aber im Endeffekt. 50-50, das würde ich gerne mal von dir recherchiert haben. Sorry, aber das ist, glaube ich, echt nicht.
Das ist, da kann man hier mal, habe ich das falsch? Kann man das irgendjemand rausholen? Also es gibt, also das sind, ja, natürlich, da fließt richtig Geld. Und
Da Geld fließt, aber nicht zu den ursprünglichen Abmahnern. Also das ist eigentlich, das ist jedenfalls.
Nee, das ist auch absolut in Ordnung. Wohl, rein rechtlich, was das Problem daran ist, ist, dass der Anwalt halt gesagt hat, wenn wir die Kohle nicht reinkriegen, dann entstehen ihnen auch keine Kosten. Weil damit ist klar, dass es nicht mehr wirklich um die Anwaltsgebühren geht. Mhm. Weil die Anwaltsgebühren ist eigentlich so bei so einer Abmahnung, okay, wenn wir das Geld nicht reinkriegen, zum Beispiel, weil unsere Gegenseite Hartz-IV-Empfänger ist und schon Offenbarungseid hinter sich hat, dann muss der Abmahnende dafür gerade stehen. Also der Anwalt will sozusagen immer sein Geld haben und er probiert sich das natürlich beim Gegner zu holen, aber wenn das nicht klappt, dann muss er sich beim Abmahnen holen. In dem Moment, in dem der aber sagt so, ja, aber wenn es nicht klappt, knickknack, dann zahlst du nix, ist dieses ganze Abmahnprozedere schon mal gegen die Wand gelaufen eigentlich.
Weißt du was, Max, ich habe das Gefühl, dass wir hier völligen Quatsch reden über Abmahnung und so, weil wir beide gar keine Ahnung haben. Aber
doch, ich habe mich damit mal relativ ausführlich beschäftigt.
Na gut.
Also das ist für alle Beteiligten, das ist für die Anwältin Geschäft und das ist auch durchaus für die Verwerter oder also ich sage jetzt nicht für die Urheber ganz bewusst, für die Verwerter eine Chance. Es gab auch mal, da hatte mal eine Firma, das ist auf Netzpolitik rumgegangen, da ist so eine PowerPoint-Präsentation, die vorgerechnet haben, dass man wie die Verwerter an den Abmahnungen wesentlich mehr verdienen können als am eigentlichen Album.
Okay.
An den eigentlichen Albumverkaufszahlen. Also da haben sie irgendwie so ein Beispiel genommen von einem nicht ganz so gut sich verkaufenden Album. Ja, da machst du machst du irgendwie pro Album 5 Euro Gewinn. Wenn du das gleiche jetzt wenn du das in eine Tauschbörse aufkaucht und wir das versehentliche abmahnen, dann machst du pro Album 200 Euro Gewinn. Musst du halt so und so viel und das kostet das Ganze. Haben die dann auch, als es dann so lauter wurde und als es dann aufgetaucht ist, wurde dieses PDF natürlich ganz, ganz schnell entfernt. Aber das ist die Realität. Das ist eine Industrie und an der Industrie verdienen viele Leute. Und
das ist klar, ja.
Das
klar.
Zu decken,
aber ich dachte, hauptsächlich Anwälte verdienen daran, aber gut.
Nö, durchaus auch die Verwerter.
Na gut. Was ich jetzt, das passt ein bisschen zu diesem Text, zu diesem Thema. Hast du diesen Text gelesen, den ich geschrieben habe über die Kontrollgesellschaften?
Sag nochmal kurz.
Demokratisch in die Kontrollgesellschaft?
Ach so, ja, doch, da hast du mich ja so zweimal drin gelobt.
Ja, genau, ich habe dich sogar referenziert.
Ja, ich gucke vorher, ob da Max Winne drin steht.
Und dann ist es interessant.
Und dann
das heißt, gelobt. Ich habe mich auf tatsächlich auch ein Wir müssen reden mich referenziert. Weil
genau, dieser Podcast wird ja öfter so mal hier.
Also ich gehöre ja, was vielleicht einige wissen, zu den Leuten, die sagen, ja, durch das Internet werden wir unsere Privatsphäre verlieren. Und Max hatte irgendwann mal eingewandt in einem Podcast, richtigerweise, dass ja aber durch das Internet oder digitalen Technologien ja durchaus auch mehr Privatheit möglich wird oder eine andere Form von Privatheit möglich wird, Abschottungen möglich werden. Das war, glaube ich, in Bezug auf Google Street View. Auf jeden Fall ich bin ja bei diesem Collaboratory.
Man kann nicht nur die Öffentlichkeit stärker durchsetzen, sondern man kann auch die Privatheit stärker durchsetzen, auch in einem Maße, während das vermehrte Öffentlichkeit vielleicht jetzt den Leute, über die wir öfters mal lachen, sauer aufstößt, dieses Mehr an Privatheit stößt uns sauer auf, wie zum Beispiel, dass Häuser plötzlich verpixelt werden, einfach weil es geht.
Genau. Und ich fand das ganz interessant, weil ich war jetzt nämlich gerade auf so einem Treffen von dem Collaboratory. Ich bin ja bei dieser Collaboratory-Initiative gewesen zur Öffentlichkeit und Privatheit. Und danach gab es so eine Uhu und da hatte ich mal irgendwann vorgeschlagen, diese Idee hatte ich mal irgendwann halt als so eine Art Post-Privacy-Offline-Tag zu machen, dass man sich irgendwie in so einen Aufkleber irgendwie auf seine Kleidung macht.
Ah ja, stimmt.
Damit man sagt irgendwie, ja, hier, ich würde ganz gerne, hiermit widerspreche ich sozusagen meinem eigenen Recht an meinem eigenen Bild oder so. Ja, ihr dürft mich gerne fotografieren, taggen und so weiter und so fort. Habe ich kein Problem mit. Ja? Ja. Also so ein bisschen das Gegenentwurf zu diesem T-Shirt, das der Föbot immer verkauft.
Oh,
mit
ja.
dem, hiermit widerspreche ich der Abbildung meines und halt einfach zu sagen so, ja, nee, hier macht doch was ihr wollt, fotografiert mich irgendwie, seid lustig, habt Spaß.
Wobei dieses T-Shirt, dieses Föbot-T-Shirt,
das ist extrem
humorlos.
Ja, voll. Also das ist echt schlimm. Das Problem ist also, auf diesen ganzen Hacker-Konferenzen laufen ganz viele Leute damit rum. Mhm. Naja, das ist halt so Rasen betreten verboten. Mhm. Das finde ich immer irgendwie, das hat diesen deutschen Zeigefingerton irgendwie. Auf jeden Fall halt so das Gegenteck davon, so hier könnt mich ruhig fotografieren und online stellen, wie ihr lustig seid, halt zu so machen.
Vor allem, welches Menschenbild muss man haben, wenn man wirklich pauschal jedem, der einen begegnet, erstmal direkt mit so einer Drohung konfrontiert?
Ja, mit so einem Verbot
zumindest. Keiner hat mich lieb, ich verstehe auch nicht warum. Die Leute denken immer, ich wäre das totale Arschloch. Ob das an meinem, immer wenn ich dieses T-Shirt anhabe.
Ja, okay. Naja. Ja, und du hattest das genaue Gegenteil davon vor.
Genau, ich hatte das mal irgendwie vorgeschlagen. Ich habe das auch der Spackeria vorgeschlagen. Eigentlich die ursprüngliche Idee war es tatsächlich, es anzureichen bei diesem Wettbewerb von der Wikimedia Foundation, die hatten ja irgendwie über freies Wissen so einen Ideenwettbewerb.
Yeah.
Und da wollte ich das eigentlich einreichen. Habe ich dann aber nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte. Und dann wollte ich die Spackeria überreden, dass sie das macht. Hat sie aber auch nicht hingekriegt. Egal. Auf jeden Fall habe ich das dann auch in diesem Collaboratory mal erzählt, dass ich diese Idee hatte. Und dann hatte irgendjemand weitergesponnen. Und das Weiterspinnen ist ja meistens gar keine gute Idee, weil dann kommt ja meistens etwas ganz anderes raus, als ich mir vorgestellt habe.
Das sind diverse Do-Not-Track.
Genau. Und das sind dann sozusagen halt so, haben sie jetzt tatsächlich auch diese Privacy-Tags jetzt entwickelt,
ja,
die jetzt so vom Konzept her also auch ganz gut umgesetzt sind.
Ich fand sie nicht selbsterklärend. Also ja, ich habe diesen Aufkleber gesehen und
so die Symbole, ne? Ja,
ja,
nee, die Symbole sind nicht selbsterklärend. Ist aber auch sehr schwierig. Aber da gibt es halt dann verschiedene
Modi. Was ist denn daran schwierig, verschiedene Formen also von der Privatsphäre-Einstellung in einem einfachen Icon unterzubringen? Ist doch total.
Also es gibt verschiedene Modi, die also halt so das Stärkste ist dann halt tatsächlich das so ein bisschen die Entsprechung von dem Phoebo-T-Shirt.
Yeah.
Hier, ich will nicht fotografiert werden, whatsoever.
Mhm.
Und dann gibt es halt irgendwie so eine entschärfte Variante, so kannst mich schon fotografieren, aber frag mich bitte vorher. Und dann gibt es halt, kannst mich fotografieren, aber bitte nicht taggen. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt diese, und dann gibt es auch sozusagen als zusätzliche Option auch meine Geschichte irgendwie von wegen, ja, mach doch, was du willst, gibt's auch. Aber halt nur als eine der möglichen Geschichten.
Aber das
haben sie auch auf der Republika dann vorgestellt.
Ja.
Ich habe mich da aus dieser ganzen Sache dann rausgezogen, mhm, weil mir das auch alles wieder zu irgendwie wieder zeigefingermäßig wurde. Mhm. Und die haben das dann so vorgestellt und dann war ich letztens auf diesem Treffen und dann haben sie davon erzählt und dann haben sie tatsächlich auch schon eine App geschrieben, also die ist noch nicht im Store, die ist noch in der Alpha-Version, aber konnte man schon ausprobieren, die dann tatsächlich, wenn du halt so mit der Kamera-App auf deinem Telefon irgendwie auf diesen Menschen zeigst, dieses Tag ausliest und dann tatsächlich so einen grauen Kasten drüber über dein Gesicht macht. Ja, was auf jeden Fall so als Proof of Concept irgendwie ganz nett ist.
Geil.
Und dann kamen halt sofort irgendwie halt Zuschauer fragen so, ja, das müsste man doch, das ist ja total cool. Und wenn wir das irgendwie so durchsetzen, dann können wir das auf allen Firmwares von allen digitalen Kameras einfach installieren. Müssen wir die Hersteller dazu zwingen, das halt zu implementieren. Mhm. Und dann haben wir halt da irgendwie unsere Privacy Settings. So, mhm, ne?
Klingt gut.
Ja, aber das ist dann halt auch schon wieder dieses Recht auf Vergessen-mäßige Ding, mhm, dass halt irgendwie halt ich
also plötzlich
von meinem Gerät fremdbestimmt werde, was ich machen kann, weil du eine bestimmte Grenze gesetzt hast, ja?
Also sobald dieses Gesetz durch ist, dass das so sein muss, besorge ich mir so einen Aufkleber und raub eine Bank aus. Ja. Weil Aufnahmen von mir werden ja danach nicht mehr existieren.
Ja, genau. Das wäre ziemlich
so cool. Und dann hat man, ja, aber das war so der Gedanke, den ich so hatte, so, was passiert dann als nächstes? Natürlich sagt jeder, ist auch kein gangbarer Weg, Überwachungskameras müssen weiterhin natürlich jeden filmen können.
Mhm, ja.
So, dann heißt das, dass es spezielle Kameras gibt, die jedermann haben darf. Mhm. Also es gibt Kameras, die jeder kaufen darf. Das sind Kameras, die solche dämlichen Aufkleber ernst nehmen.
Mhm.
Und dann gibt es die Kameras, die hat die Polizei, die haben irgendwelche Security-Firmen, das sind die Überwachungskameras, die überall.
Dann müssen wir hoffen, dass es dann noch Hacker gibt, die diese
Plötzlich hast du bei sowas, also ich meine, Kameras ist jetzt schon so, der eine hat die Überwachungskameras und der andere hat sie nicht. Aber das ist plötzlich, hat man eine Überwachungsmaßnahme, dass es Leute gibt, die das Recht haben, freie Kameras zu benutzen, und andere haben das Recht dazu nicht.
Ja.
Und wofür?
Nur damit man sein schlecht gelauntes T-Shirt weiter anziehen kann.
Alleine das Namenstracking. Alleine die Demos, die Polizisten dürfen halt dann irgendwie ohne Filtersoftware
diese Namensschilder
und du darfst halt nur mit Filtern zurückfotografieren. Ja.
Diese Namensschilder könnte man sich komplett knicken, weil die würden auf ihre Namensschilder würden die oben noch diese Aufkleber drauf machen und schon würde keine. Das ist bizarr.
Ja.
Ich verstehe es nicht, wie man sowas fordern kann.
Es gibt ja diesen Text von Gilles Deleuze, ne? Und der ist schon ziemlich alt, der ist von den 90ern. Und der schreibt halt, das heißt Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Ein relativ kurzer Text, kann man sich mal schnell durchlesen, ist auch verlinkt in meinem Artikel. Und da schreibt er halt tatsächlich über, so als Vision einer computerisierten Zukunft, wo dann eben tatsächlich genau wir in einer Gesellschaft leben, wo du halt sozusagen durch automatische Schranken reglementiert bist, bei allem, was du tust, ja. Mhm. Also so prototypisch die Zugangskontrolle, ja, irgendwie, dass dann halt irgendwelche Automatismen, irgendwelche computergestützten Automatismen anhand von Kriterien entscheiden, ob du halt durchkommst oder nicht. Ne? Also sei es, dass du einen richtigen Ausweis hast und einen richtigen RFID-Chip hast oder wie auch immer. Oder einfach die richtigen Eigenschaften hast, ja. Also also auf jeden Fall, dass wir halt in einer Welt der fremdbestimmten Schranken sind, die irgendwie aus automatisch generierten computergestützten Maßnahmen entscheiden, ob du irgendwo Zugang bekommst oder nicht, ob du irgendwelche Aktionen vollziehen kannst oder nicht und so weiter. Und das ist ja genau das, was dann passiert. Also wenn unsere Geräte dann plötzlich sozusagen aufgrund von halt solchen Dingen dann irgendwie fremdbestimmt sind und man halt tatsächlich ihre Funktion nicht mehr benutzen kann, weil irgendwelche externen Schranken existieren, dann ist ja genau das, was passiert. So, ne?
Das ist gerade auf der Republika, also das ist so,
Also ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufpassen, wenn wir versuchen, bestimmte Regulatorien und bestimmte Einschränkungen von Dingen mit Technik zu lösen. Da müssen wir echt sehr, sehr aufpassen.
Das ist doch, ja, man muss doch einfach mal, also da muss doch einfach auch der kategorische, der technische kategorische Imperativ gelten. Nicht nur, was du willst, was mit meinem Handy ist, nämlich dass mein Handy dich nicht mehr filmen kann, das trifft auch auf dein Handy ganz zwangsläufig zu.
Ja, klar.
Und das heißt ja dann in nächster Instanz, heißt es ja auch, wenn sich Leute darüber aufregen, dass das iPhone eine geschlossene Plattform ist, ja, ratet doch mal, was man alles machen muss, um so eine Kamera wirklich dazu zu bringen, dass sie so eine Gesichter nicht mehr filmt. Weil das musste er dann auch sicherstellen. Dann musste auch eine geschlossene Firma werden. Dann kannst du Open Source an dem Bereich auch komplett knicken. Also jede Kamera, die dieses Feature implementiert hätte. Also eigentlich ist das doch auch mal so ein Punkt, wo man echt mal sagen muss, so bei das hat man ja jetzt schon. Es gibt ja für Linux keine legalen DVD-Player und keine legalen Blu-ray-Player, weil unter Linux ist ja sowas nicht kontrollierbar. Wenn man jetzt fordert, dass die Technik für mich filtert und bestimmte Aktionen automatisch verbietet, dann heißt das automatisch immer, dass es in dem Bereich keine Open-Source-Software geben kann.
Ja, klar.
Also wenn du anfängst, Handys zu verbieten, die jedes Gesicht filmen können, dann hast du automatisch Linux oder Android oder ein offenes Android auf einem Telefon per se verboten.
Ja.
Quasi automatisch. Und
Das ist aber auch wieder eine interessante Geschichte, weil Stefan Urbach hat auf der SIGINT auch einen Talk gehalten, also der Talk von Stefan Urbach hatte noch einen anderen Aspekt, den er mit reingebracht hat. Und da ging es darum, irgendwie halt Hacker, die ja an böser Software arbeiten. Ne?
Ja.
Und das fand ich dann auch ein bisschen schwierig, weil, also er hat natürlich recht, also er hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass halt bestimmte Hacker halt für Geheimdienste arbeiten und oder halt tatsächlich fürs Militär und dort entsprechende Software programmieren, die dann halt auch Menschen tötet und so weiter und so fort und hat da halt für einen ethischen Umgang mit diesen Problematiken gesprochen. Was ich grundsätzlich gut heiße und was ich grundsätzlich gut finde. Was aber ein bisschen problematisch war, war, dass er dann auch gesagt hat, so, ja, und wenn ihr an solchen Techniken arbeitet, die halt potenziell diese Gefahr beinhalten, halt auch negativ gebraucht zu werden, dann stellt die gefälligst nicht Open Source, sondern macht die proprietär oder wie auch immer, ne? Und weil, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich dem zustimmen möchte, weil, Und das wäre zum Beispiel, und da hat er auch konkret genannt, Gesichtserkennungssoftware, ne?
Ja.
Also halt tatsächlich diese Angst vor einem sehr mächtigen Algorithmus der Gesichtserkennungssoftware, der dann irgendwann Open Source ist und den jeder implementieren kann. Und da weiß ich nicht, ob das nicht besser ist, ob das Zeug dann Open Source ist, als wenn es proprietär ist und dann halt nur von den entsprechenden, also wie du sagst, halt
dieses Ungleichgewicht. Einige wenige, die dann, entsprechende Geld genau, oder ja, Macht haben oder genau. Alle.
Und also, oder auch zum Beispiel, da hat er dann von Raketensteuerungssoftware geredet. Ne? Und das ist dann halt, das ist die Ironie der Geschichte, zur gleichen Zeit war der erste Versuch des Staates von der SpaceX Raumkapsel zur ISS hochzugehen. Es war der Start halt, so. Dann aber schiefgegangen ist.
Ah, okay.
Das war zeitgleich zu Herr Urbachs Rede.
Und also abgebrochen ist.
Abgebrochen wurde. Und so irgendwie so, ja, aber wir brauchen noch gute Raketenstartsoftware, damit die Nerds natürlich auch alle irgendwie so diesem Projekt mitfiebern, weil dann plötzlich so ja private Raumfahrt schon eine geile Sache ist, ne? Und Raketen können halt Sprengköpfe transportieren oder irgendwelche Dinge zu ISS bringen. Das ist halt einfach der Punkt, so, ne?
Aber da stimme ich dir auch total auch in dem Punkt zu, dass es eigentlich. Das ist so. Ja, nee, nicht nur das, sondern auch, ich meine, das ist der Versuch von Security by Obscurity. Also so, ich verlasse mich, also ich hoffe, also da wird böse Software gemacht und die darf dann aber jetzt nicht und dadurch, dass ich die einem Großteil der Bevölkerung vorenthalte, wird das nicht wird die dann einfach keinen Zugriff drauf haben. So, das wissen wir jetzt alle, dass dieses Prinzip in keinem Bereich funktioniert und dass natürlich da draußen, wenn irgendjemand ein hinreichendes Interesse dran hat und wenn man auch diese Software mal in Aktion erlebt, das ist ja auch so, nachdem man einmal gesehen hat, wie es funktioniert, dann ist es ja mit deutlich weniger Aufwand reimplementierbar. Ach nee, dann noch lieber von vornherein den ganzen Scheiß Open Source.
Das sagt ein Apple-Fanboy.
Ja.
Ja, interessant. Auf jeden Fall mein Fazit bei dem Artikel war dann tatsächlich, dass die Kontrollgesellschaften auch vor allem dadurch befeuert werden, dass wir und unsere Vorstellungen von Privatsphäre, aber auch von Urheberrecht.
Ja.
Und das habe ich jetzt einfach ausgelassen, aber da könnte man unglaublich viel über YouTube erzählen, die natürlich auch genau das sind, ja, wo dann halt einfach das, was du als Nutzer, sowohl als Sender als auch Empfänger auf YouTube halt machen kannst, extrem reglementiert wird durch das, dass dort halt versucht wird, auf der Plattform Urheberrecht durchzusetzen. Und
ja, klar.
Und zwar auf einer so und das auf eine massive Art und Weise, die dann eben nicht mehr konstruktiv ist. Jedenfalls und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Meta-Begründung, warum ich dann auch so eine radikale Position immer habe bei diesen Dingen. Mhm. Weil ich glaube, dass all diese Versuche, das geltende Recht ins Internet hineinzuprügeln, durchaus immer einen gewissen Hang zu Totalität haben. Das war ja auch mal meine Argumentation. Mhm. Christian Stöcker hatte da mal so einen Artikel geschrieben, wo er meinte, das Internet ist totalitär, jedenfalls von seinen Möglichkeiten her,
ja.
Weil es durch Computer gestützt, wenn wir computergestütztes Recht durchsetzen, ne? Mhm. Was ja ungefähr mit diesem Privacy oder auch mit Urheberrecht durchaus möglich wäre oder teilweise ja auch ist, sehen wir an den Algorithmen, die dann bei YouTube halt automatisch Dinge sperren. Also wenn wir Recht automatisch durchsetzen, dann wird es total durchgesetzt. Mhm. Und diese Totalität ist ja genau das, was Deleuze mit den Kontrollgesellschaften meint. Und
ja.
Das ist die Gefahr dabei.
Nee, also ich verstehe total, was du meinst. Es ist gar nicht so, als ich sehe diese Gefahr durchaus auch. Ich finde, das ist halt der Grund, warum aber aus einem ähnlichen Glauben heraus handle ich anders. Nämlich meine Meinung ist, wenn man so total auf Konfrontation geht und jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine weiterverbreitete These, dass jetzt wirklich nur die beiden Thesen im Raum stehen, Urheberrecht bleibt so, wie es ist, oder wir schaffen es komplett ab und das wären die beiden binären Möglichkeiten, die existieren.
dann würde sich vermutlich ein Großteil der Gesellschaft und auf jeden Fall der Politik auf die Seite Urheberrecht bleibt so wie es ist schlagen und würde anfangen und diese totalitären Maßnahmen würden wahrscheinlich sofort kommen oder relativ schnell kommen und dass man darum dafür sorgen muss, dass man Kompromiss schafft. Also darum muss man kompromissbereit sein, um nicht auf ganzer Linie zu verlieren. Das ist, glaube ich, meine Meinung. Zum Zweiten sehe ich aber auch, dass ja vielleicht auch, das war ja auch ein Stück weit, was Cory Doctorow damals in seinem Vortrag gesagt hat, dass ja eigentlich, dass so diese ganze Urheberrechtsdiskussion ist eigentlich auch mal ein ganz gutes Trainingsfeld. Und zwar sowohl, also erstens, wie führt man solche Debatten? Und zum Zweiten kann ja auch durch, also wie unterläuft man so eine Software? Also ich meine, eigentlich ist es lustig. Wir leben in einem also ich war jetzt ja in Holland und in Holland ist ja Pirate Bay gesperrt. Mhm. Per Gerichtsbeschluss und auch die entsprechenden IP-Adressen und
also werden von den Providern geblockt.
Die Provider sind gezwungen dazu, das zu blocken.
Okay.
Und
das ist sozusagen Zensursula so richtig.
Das ist Zensursula. Okay, das ist genau das, was wir befürchtet hatten. Das ist da halt mit Pirate Bay der Fall. Und das ist jetzt im Augenblick diese. Und eigentlich könnte man das ja so mal als angewandten Schulunterricht Zivilcourage bezeichnen. So die kleinen Schüler, Hausaufgabe, umgeht eine Internetsperre, wenn ihr diesen Film gucken wollt. Uh-huh. Und jede Wette, das Wissen darüber, wie man ein VPN auf dem eigenen Rechner einrichtet und trotzdem auf Pirate Bay zugreifen kann, etc. pp.
Das ist ja.
Das wird in Holland gerade zum
wahrscheinlich auch
zum Schulhofstandard wissen.
Nee,
die IP-Adressen sind auch gesperrt.
Okay.
Also, das haben sie schon richtig gesperrt. Okay. Also, stand zumindest in dieser Mitteilung drin, steht auch haargenau drin, welche Domains gesperrt sind, welche IP-Adressen. Also, Pirate Bay wird gerade darauf getrieben, einfach flexibel mit den IP-Adressen umzugehen. Einfach in dem Tempo und halt sich einfach neue Domains auszudenken. Mhm. Vielleicht wären sie dann komplett unabhängig und die Leute, die da unterwegs sind, werden garantiert lernen, wie man irgendwelche Proxys bedient und wie man irgendwelche VPNs bedient. Und es wird Software geschrieben werden, die das einfacher macht und so. Einfach um diesen ganzen Weg zu umgehen. Und da kann man ja schon mal lernen, wie entgehe ich einem Überwachungsstaat, wenn er denn kommt. Ist ja eigentlich ganz praktisch, das zu wissen.
Das ist halt der Punkt. Ne? Also ich finde ja tatsächlich, dass ich halt häufig immer so kritisch gegenüber dem CCC bin und sowas, heißt ja, ich glaube tatsächlich trotzdem oder gerade, dass Hacker oder das Hacken, ja, eine ganz, 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 ganz wesentliche politische Einflussnahme der Zukunft wird. Also ich glaube, dass wir, dass die gesellschaftliche Freiheit und die gesellschaftliche Zukunft der Freiheit, ja, dass sie ganz, ganz wesentlich in den Händen der Hackern liegt. Und auf der Möglichkeit, Systeme zu hacken. Und und das ist so meine Zuversicht, dass ich glaube, dass Systeme immer hackbar bleiben. Es wird nie ein unhackbares System geben, niemals ever. Das liegt schon in der Struktur des Computers. Der halt grundsätzlich immer ein universaler Computer ist und deswegen grundsätzlich immer jede Software ausführen kann. Und ihr Gegenteil. Und deswegen glaube ich tatsächlich auf lange Frist, dass diese Kontrollgesellschaft in ihrer totalen Totalität tatsächlich nie wirklich effektiv realistisch durchsetzbar ist, auch wenn sie rein theoretisch abbildbar ist in Software. Ja,
yeah. Ja, genau. Das ist
aber das halt genau, um das zu verhindern, die Hacker eben die absolute Rolle spielen. Und sei es irgendwie die Jungs, die halt irgendwie das nächste Firmware von dem iPhone hacken und den nächsten Jailbreak releasen, sei es die Leute, die alternative Systeme bauen, sei es die Leute, die irgendwelche Linux auf die PS3 raufspielen und wie auch immer. Ne? Also ich glaube an eine wirkliche Vollendung oder eine wirkliche Durchsetzung einer Kontrollgesellschaft eben nicht, weil diese Kontrollgesellschaft immer gehackt werden wird. Und ich glaube, du hast genau recht, also dass man halt irgendwie, dass glaube ich dieses die Ability oder überhaupt das Hacken wird auch irgendwann, ich glaube, dass das schon ein bisschen einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs bringen wird. Also ich glaube, es wird immer mehr versucht werden, von Politik und von anderen Institutionen die Kontrollgesellschaft voranzubringen. Aber gleichzeitig auch wird es genau so sein, wie du sagst, dass halt dafür aber auch ganz viele Generationen zu Hackern werden, ja? Um genau diese Kontrollgesellschaftsmechanismen wieder auszuhebeln.
Ich glaube übrigens, dass durchaus es auch eine von politischer Seite eine gegenteilige Entwicklung geben kann. Also ich glaube, dass es durchaus eine Politikergeneration geben kann, die sehr stark die uns eher mehr Freiheit bringen will. Also ich glaube, wir leben da in zur Zeit, also dass wir schon insofern in extremen Zeiten leben, dass wir zum einen haben wir eben diese unglaublich schnelle technische Entwicklung, die bei der wir ja selber kaum hinterherkommen, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite hat man einen sehr hohen Anteil von älteren Menschen, die ja dazu neigen, sich in ihrem Leben schon eingerichtet haben und der Veränderung prinzipiell nicht so positiv gegenüberstehen wie vielleicht eine jüngere Generation. Also in dem Moment, in dem sich das ein bisschen eingerüttelt hat, dass sich die Technik etabliert hat und dass man langsam, dass ein Großteil der Bevölkerung ahnt, was damit an Freiheit möglich ist und das durchaus auch noch als Vorteil für sich sieht, wird es auch Politiker geben, die das massiv verteilen. Gibt es ja auch jetzt schon. Also es ist ja nicht so, dass jeder, das ist halt immer die Sicherheitspolitik, die da im Augenblick gerade sehr im Vordergrund steht. Aber ich glaube, ich hoffe, das kann alles wieder kippen.
Ein Ding, was ich halt dort in dem Text auch noch drin hatte, ist halt Facebook. Ich finde ja immer, Facebook wird immer relativ missverstanden insofern, dass man immer sagt so, oh Gott, Facebook nimmt uns die Privatsphäre weg. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Facebook, genau in diesem Sinne, wie wir es vorhin gesagt haben, ermöglicht eine Privatsphäre, die vorher noch gar nicht möglich war. Also wirklich zu sagen, ich schreibe hier Dinge ins Internet und nur die und der und der und der darf, genau, wird es lesen und der darf es nicht lesen und der darf irgendwie ein bisschen davon lesen oder sowas oder und der darf kommentieren und der darf nicht kommentieren und so weiter und so fort. Was natürlich dann zu einem ziemlich komplexen Zusammenspiel von, gerade wenn mehrere Akteure mit unterschiedlichen Privatsphäreneinstellungen aufeinandertreffen, zu einem ziemlichen komplexen Verwirrspiel kommt, das dann so eine Art Kafkaesken Privatsphären-Situation dann irgendwann gleichkommt, wo dann so ein bisschen auch Miriam Meckel verwirrt. Naja, ist egal. Habe ich alles im Text geschrieben.
Ja, ja.
Aber eigentlich wollte ich nur überleiten auf das Facebook-Thema.
Ja, das gut. Facebook.
Facebook.
Hast du Aktien gekauft oder warum bist du so arm?
Überhaupt irgendwie, ich finde ja tatsächlich, dass dieses ganze Kontrollgesellschaftsding sich in diesen geschlossenen Plattformen halt echt sehr, sehr gut schon abbildet. Also wenn wir halt tatsächlich die Zukunft der Kontrollgesellschaft uns vorstellen, brauchen wir uns nur YouTube angucken, was das Urheberrecht angeht oder Facebook, was die Privatsphäre angeht. Das ist genau dort so geregelt.
Naja. Viele, viele Privatsphäre-Einstellungen.
Genau, und die dann miteinander korrespondieren und ein komplexes Verhältnis zueinander
Und irgendwann werden Kinder das in der Schule lernen.
Aber Facebook war ja jetzt in letzter Zeit ziemlich in den Medien und plötzlich in der Tagesschau und überall und irgendwie wurde man dauernd mit Facebook konfrontiert und das lag ja vor allem an dem Börsenstart. Übrigens ungefähr eine Stunde, nachdem Julian und ich unseren Talk gehalten haben auf der SIG, und das war ja auch irgendwie, hatte viele parallele Geschichten. Aber ich würde sagen, du erzählst kurz was über die Facebook-Aktie.
Ach, und du holst nochmal Bier?
Und ich hole nochmal Bier und pulle eine MS Pro.
Ach Gott, was soll ich jetzt über die... ich habe keinen Bock über die Facebook. Ach, über Facebook? Nee.
Du hattest doch irgendwie auch erzählt mit irgendwie, was da für ein...
Nein, das erzähl ich, wenn du da bist. Also ansonsten ist das... Was könnte man denn sonst noch so erzählen? Ach genau, ich erzähle mal hier von meinen Drive Now und Car2Go Erfahrung. Ich habe neulich schon bei Mobile Max erzählt, ist das auf der Republika standen sie rum, hier Car2Go. Also es ist, muss vielleicht anders anfangen. Ich bin einer dieser Menschen, der in einer Großstadt lebt und der festen Überzeugung ist, dass ich kein Auto brauche. Zumindest kein eigenes Auto und dass Autos einfach nur scheiße sind. Und ich will gerne, dass also hier im Prenzlauer Berg ist das halt ganz furchtbar mit den Parkplätzen. Das ist echt kein Parkplatz zu kriegen, das Anwohnerparkgebiet. Und meine Freundin, die hatte bis Anfang des Jahres, hatte noch irgendwie einen alten Twingo. Und da hat man auch so einen Anwohnerparkausweis. Und dann sind wir, also das war echt schlimm. Wenn man nach 6 nach Hause gekommen ist, also man musste auf Partys, musste man wirklich so, wir müssen jetzt langsam los, wir kriegen sonst keinen Parkplatz mehr. Was ein Satz ist, den man eigentlich nie sagen möchte.
Weil abends, so am Wochenende, füllte sich das hier langsam, dann kriegst du halt einfach keinen Parkplatz mehr. Und das ist ein sehr, sehr ätzender Zustand, der mich dazu gebracht hat zu sagen, ich brauche kein Auto. Das ist total albern. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie 10, 20, 30.000 Euro hinzulegen, um dann monatlich eine Summe abzudrücken, um ein Auto zu haben, für das ich im Wesentlichen die ganze Zeit über einen Parkplatz suche. Und darum wollte ich gerne bei diesem Carsharing mitmachen. Da gibt es ja auch so diverse. Das ist hier gerade auch in der Ecke, ist so ein Modellgebiet. Und das Problem ist bloß, die kosten alle eine monatliche Gebühr. Und was wir da jetzt aber, jetzt gibt es hier diese neuen Anbieter, nämlich eben besagten Car2Go und DriveNow zum Beispiel. Und ich bin jetzt bei beiden Mitglied geworden, weil das kostet, bis auf so eine einmalige Aufnahmegebühr, kostet das halt nichts. Und ich habe jetzt nicht über Facebook Aktien
gewählt,
da habe ich keinen Bock zu. Also so alleine. Und ja, und dann habe ich mir jetzt, bin ich jetzt bei diesem Car2Go und bei beiden, habe ich mir bei beiden Zugang besorgt. Ist ein total simples Prinzip. Man hat eine iPhone-App, sagt, ja, wo ist denn hier das nächste Auto? Und dann zeigt er einem an, wo das Auto ist. Dann sagt man, ja, dieses Auto hätte ich jetzt gern. Und dann geht man zu dem Auto hin, hält da die entsprechende Mitgliedskarte kurz vor die Scheibe, steigt ein, gibt einen PIN-Code ein und kann losfahren. Und dann stellt man die Karre irgendwo hin, wo man sie, und dann zahlt man pro Minute 29 Cent für die Fahrzeit. Und wenn man dann da ist, wo man angekommen ist, dann steigt man halt aus, packt den Schlüssel wieder rein, sagt, ja, hier, mach wieder zu und danach kann halt der Nächste mit dem Auto weiterfahren. Und das ist total geil. Das ist echt, also Car2Go hat halt, die haben Smarts, bei DriveNow, die haben so Minis, wobei Mini ist kein kleines Auto. Das ist der Designer, der Autobauer, der den Humor hatte, dieses Monster, dieses eigentlich sehr große Auto Mini zu nennen. Ja, der hat einen eigenen Humor gehabt. Und ja, dann setzt man sich in die Karre rein und fährt dahin. Und wo man hinfahren, das ist, ich bin da davon total angetan.
Ja, irgendwie, immer wenn Möffio in Berlin ist, das wäre in letzter Zeit wieder häufiger vorkommt, ja, twittert er auch mal dauernd irgendwie über. Ja, ich setze mich jetzt mal in mein DriveNow-Auto, um zu meinem Car2Go-Auto zu fahren.
Ach, der wechselt dann auch zwischendurch die Autos?
Ja, genau. Ist auch irgendwie, probiert das auch beides irgendwie aus. Er wollte jetzt auch mal irgendwie drüber bloggen, hat er aber noch nicht gemacht. Ich dachte eigentlich, er wollte mich auch seine Erfahrungsberichte drüber bloggen.
Also ich habe, mit Car2Go haben wir einmal wirklich... Hat Diana, die hat auch sich so ein Kärtchen besorgt, die hat mit da mal wirklich schlechte Erfahrungen gemacht und dann sind wir nämlich ausgestiegen aus der Karre und oder wollten aussteigen. Das Auto sagt, hier können Sie nicht parken, ich habe gerade keinen Empfang, Sie müssen jetzt auf einem Parkplatz fahren, auf dem ich Empfang habe.
Aber ist das nicht auch alles Kontrollgesellschaft? Ne? Ich meine,
ja, total, so, klar.
Ja. Das ist auch, und das korrespondiert auch gleichzeitig mit dem natürlich mit dem Thema, was ich mit Julian beackert habe,
ja,
mit diesem Eigentum versus Access.
Ja.
Ne? Natürlich ist auch ein gewisses Maß an Kontrollgesellschaft auch nötig, wenn du, ja, ich sag mal so volantile Mietmodelle oder Access-Modelle.
Sobald Abrechnungsmodelle hintersteht, genau, hast du Kontrolle.
Vor allem automatisierte Abrechnungsmodelle, ja, hast. Ne? Und diese automatisierten Abrechnungsmodelle, die machen ja aber durchaus Sinn, weil sie ja dann eben entsprechend, ja, automatisiert sind und dann halt automatisch funktionieren und du dich nicht drum kümmern musst. Aber dann natürlich irgendwie dich natürlich auch ausliefert zu so einem Anbieter, zu so einer Plattform, wo du dann dann eben der Zugang beschränkt wird, sobald das irgendwie dem Unternehmer opportun erscheint. Ja, sei es, dass er irgendwie einen GPS-Empfang nicht hat oder sei es, dass er irgendwie sagt, irgendwie nee, aus der Stadtgrenze fährt dein Auto halt jetzt nicht oder sei es irgendwie etc. Und schon ist dann irgendwie diese Technik da tatsächlich diese regulatorische
Geschichte. Das machen die auch ganz konkret. Mhm. Und zwar haben sowohl Car2Go als auch DriveNow haben jetzt am Wochenende, war ja in Berlin Karneval der Kulturen und da haben die vorher so in ihren jeweiligen Blogs veröffentlicht, so übrigens, von da bis da könnt ihr eure Autos nicht abstellen. Das ist halt auf dem Gelände von dem, ja, ist natürlich ist total legitim, warum, ja, die das nicht wollen. Die möchten natürlich nicht, dass auf dem Karnevalgebiet da, also ist ja eigentlich sogar fast ein Schutz für dich als Besitzer oder als Fahrer dieses Autos,
dass, ja, da nicht versehentlich deine Karre. Die großen Konzerne, die das da machen, die wissen schon das Beste für dich.
Ja, aber natürlich, es hat was davon. Du kannst dann einfach die Karre da nicht mehr abgeben. Ja. Du kannst die Miete da nicht beenden, wenn du so lange in der Gegend bist. Und das ist dann halt, und das machen die halt nach Bedarf. Und wenn ich meine, man könnte natürlich auch so Gemeinheiten machen. Nehmen wir mal an, du willst, viele Leute wollen zu einer Demo fahren.
Ja.
Dann kannst du da schon mal, und dann kann man ja mit der Begründung, ja, da ist eine Demo-Fahrgelände, machen wir mal im Umkreis von 5 Kilometern, kann man da, und schon ist deine Möglichkeit oder dein Bedürfnis, da hinzufahren, schon mal ein bisschen eingeschränkt.
So. Genau, oder es soll eine Anti-Car-to-Go-Demo geben.
Dann fährt das aber Auto blöder, automatisch
aber,
durch.
Aber blöder, genau, blöderweise kommt niemand, weil die ganzen Car-to-Go-Autos sich weigern, da hinzufahren. Aber nee, ich meine, es ist ja schon so eine Sache. Und
Drive
das,
Now heißt der andere
Dienst. Und das ist natürlich, diese Kontrollgesellschaft ist natürlich...
und ich werde, darauf will ich eigentlich, ich kriege Freiminuten, wenn ich neue Leute vermittle, und darum machen wir einen Affiliate-Link bei uns jetzt in den Kommentaren.
Das finde ich total super, ja.
Dann
also Kontrollgesellschaft und wir gewinnen auch noch dran. Ich finde das ja, und das ist aber da muss man irgendwie aufpassen, weil das ist ja ambivalent, ja. Weil wenn wir über Freiheit reden, dann müssen wir tatsächlich echt irgendwie anfangen, da haben wir irgendwie mit Antje schön drüber geredet, müssen wir anfangen, irgendwie Freiheitsbegriffe zu entwickeln. Weil natürlich sagt man irgendwie Kontrollgesellschaften, du wirst halt fremdbestimmt, irgendwie plötzlich das Gerät, das du benutzt irgendwie, zu dem du nur Zugang kaufst und kein Eigentum mehr hast sozusagen, ja. Das kann dann ja auch machen, was du willst, kann ja auch mit dir machen, was du willst, was es will. Es erleichtert dir aber natürlich extrem viele Dinge. Du kannst plötzlich, brauchst kein eigenes Auto mehr, kannst dir ja einfach mal so eins schnappen. Da sind ja zwei Freiheiten, die sich da miteinander gegenüberstehen. Du hast einerseits plötzlich einen Freiheitsgewinn, weil du plötzlich Zugang zu einem Auto hast. Du hast plötzlich Zugang zur Automobilität, den du vorher nicht hattest.
Ich habe Zugang zu 2.500 Autos.
Also Und musst dafür halt nicht viel Geld zahlen, musst viel, viel weniger Geld zahlen und musst dich um viel, viel weniger Dinge kümmern. Und das macht dich erst einmal freier auf so eine ganz klassische Art und Weise, dass es deine Bewegungsradius halt erhöht, dass du flexibler bist und flexibler auf Situationen reagieren kannst, weil eben zum Einkaufen für eine Stunde ein Auto kriegst oder sowas, ja. Das ist, und das alles relativ einfach zu machen ist. Das ist erstmal, auf eine Art ist das ja durchaus eine Freiheitserhöhung. Mhm. Und auf der anderen Seite machst du dich aber wieder abhängig von so einem zentralen Anbieter, der dir plötzlich sagt, du darfst in dieses Stadtgebiet nicht reinfahren oder dein Auto nicht dort und dort abstellen und wer weiß, was da noch alles kommt.
So, ne? Naja, oder bei DriveNow dir nicht mal Zugriff, also da brauchst du eine Kreditkarte, um bei denen überhaupt einen Account zu eröffnen. Mhm. Du hast keine Kreditkarte, du bist nicht kreditwürdig.
Oder sie schließen dich halt komplett aus.
Du bist halt einfach außen vor aus dem ganzen System.
Und das ist halt diese ganze Geschichte mit dem Access Layer, die wir da...
oder wie sich jetzt auch gerade jemand in den Kommentaren beschwert. Ich meine, das ist für uns
jetzt
im Chat, der meinte, es ist nicht großflächig. Ja, das ist nur in Großstädten. Also du musst schon alleine in bestimmten Orten wohnen, um das überhaupt nutzen zu können. Und Berlin ist die Fläche... also das ist nicht mal komplett Berlin, sondern es ist so im Wesentlichen innerhalb des, also man muss schon zentral wohnen, um das überhaupt nutzen zu können. Also das ist schon sehr elitär, diese ganze Veranstaltung, so schön es ist. Ich meine, es wird ja hoffentlich mehr werden, aber...
Ja, wobei das ja das natürlich eine Frage der Zeit ist. Das sind ja natürlich jetzt die ersten, die probieren es mal aus, was so geht und so.
Ja, nee, ist ja auch
legitim.
Hier macht es ja auch am meisten Sinn, muss man auch sagen.
Man muss es in Ballungsgebieten als erstes ausprobieren, weil dann natürlich das sich halt am ehesten noch rentiert.
Genau.
Aber grundsätzlich halte ich das ja für eine durchaus erstrebenswerte Utopie, alleine schon aus rein ökologischen Gesichtspunkten.
Total.
Wenn wir halt tatsächlich hier ein vermehrtes Carsharing hätten, würden wir auf echt ziemlich viel Blech verzichten können. Und ja, also ich finde, dass hat durchaus seine positiven Seiten, hat aber eben andererseits diese negativen Seiten. Und das heißt, ich finde dann immer diese Pauschalverurteilungen von diese Plattformanbieter, denen du so ausgeliefert bist, das ist ja scheiße, du musst dich emanzipieren, du musst dein eigenes, also im Grunde genommen geht ja der Diskurs teilweise auch in eine ganz andere Richtung. Auch Sascha Lobo hat ja auf der Republika gesagt, geht weg von den ganzen Plattformen und macht eure eigenen Blogs auf, euer eigenes WordPress und so weiter und so fort, ne? Was ich auf so eine Art auch voll nachvollziehen kann. Das wäre dann so die andere Richtung. Eher so wieder Richtung hin Eigentum, ist natürlich auch kein Eigentum. Du bist dann auch ausgeliefert und zwar deinem Provider, bei dem du dann deinen Virtual Space oder deinen Server gehostet hast. Ja, der kann dich ja auch abstellen.
Ja, eben. Also wo hat man, also das ist ja das Lustige. Das hatten wir, darüber können wir nochmal gut reden, weil das ist auf so vielen Ebenen lustig, weil wir leben, ach Gott, mit wem habe ich über Virtualität? Ach, das Felix Schwenzel hat das erzählt in seinem Vortrag. Was ist Virtualität? Virtualität ist immer das, was anders ist, als wir es eigentlich erwarten. Mhm. Also er hat das in Bezug auf Geld gesagt. Also Geld ist für ganze Generationen, ist Geld das Reale, ist der Schein. Also der Schein, den man, oder die Münze, die man in der Hand hält, und virtuelles Geld ist quasi das, was man nur noch auf dem Bankkonto hat. Wobei natürlich auch Geld als Münze schon eine totale Virtualisierung ist, ja, nämlich von einer Tauschware. Und sowas wie eine Diskette ist eigentlich sehr lustig. Du hast innerhalb von einer, es leben Menschen, für die war eine Diskette der Inbegriff des Virtuellen.
Ja, ja, ja.
Nämlich, da sind Daten drauf, die ich vorher physisch auf dem Schreibtisch hatte. Ja, ja. Und direkt daneben sitzt jemand, für den ist die Diskette der Inbegriff des Physischen. Nämlich, das war noch nicht Cloud Computing.
Der Witz ist ja genau, Cloud Computing, das hatte Sascha Lobo auch schon vor einigen Monaten geschrieben, das Cloud Computing, wir ja alle schon kennen. Und zwar von nichts Geringerem als unserem Konto. Ja, unser Girokonto ist schon immer ist schon immer Cloud Computing gewesen. Wir hatten das, die Banken hatten sozusagen, waren die Cloud für unser Geld. Und diese ganzen Concerns about Cloud, so, ja, die sind ja irgendwie auch so ein bisschen albern, wenn wir überlegen, dass wir schon seit den 70er Jahren eigentlich das Existenziellste, was wir besitzen, nicht unser Geld, in der Cloud verwalten. Ja?
Naja, aber auf der anderen Seite auch genauso berechtigt, weil ich meine, was dabei rauskommt, wenn man all sein, das Wichtigste, was man hat, jemand anders anvertraut, damit er es für einen verwaltet, dass er nämlich mal, wenn er Scheiße angestellt hat, sagt, too big to fail, holt mich hier wieder raus. Das können wir ja auch ganz praktisch erleben. Und
Was ja aber gut ist für dein Eigentum, also dass die Banken gerettet werden, ist ja gut für dein Konto. Also wenn sie nicht gerettet worden wären, auch die deutschen Banken, dann wäre wahrscheinlich dein Guthaben auch weg gewesen. Also, ne?
Ja,
das wäre mitgehangen, mitgefangen.
Das wäre jetzt bei mir 4.000 Euro gewesen. Also ich meine, das ist jetzt, sage ich jetzt einfach mal, um eine Zahl zu sagen, das wäre nicht schön, aber es wäre verschmerzbar gewesen. Ich weiß nicht,
also,
was es mich...
Also 4.000 Euro und dafür die ganzen Banken tot, das wäre es mir schon wert
gewesen. Naja, ich weiß nicht, was mich die Bankenrettung über meine Steuern wieder kosten wird. Ich schätze mal so mehr als 4.000 Euro. Insofern hätte ich wahrscheinlich die Banken schön pleite gehen sehen können und noch nebenbei ein bisschen Asche gemacht.
Ich glaube nicht. Diese ganzen Bürgschaften, die sie damals ausgesprochen haben, also gerade in Deutschland ist ja tatsächlich so, das muss man glaube ich fairerweise sagen, das
waren
ja
nur Bürgschaften.
Das war ja kein wirklich echtes Geld, das halt irgendwie irgendwo hingeflossen ist. Das waren ja Bürgschaften.
Ja.
Und zumindest für die deutschen Banken oder zumindest für Deutschland sieht es so aus, als ob keiner dieser Bürgschaften überhaupt je zum Einsatz kam.
Aber sind nicht schon einige auch deutsche Banken in diese Bad Banks überführt worden?
Ja, diese Hypo-Vereins, Hypo Real Estate, die ist, in der ist schon ganz schön viel.
Auch einige Landesbanken und so. Also da sind schon auch einige Banken dabei, die so echt noch lange am.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es dich mehr als 4.000 Euro kostet, ehrlich gesagt. Aber gut.
Also das ist wirklich ein Bereich, mit dem ich mich wenig genug auseinandersetze.
Die Finanzkrise ist ja auch noch lange nicht vorbei. Also es kann ja alles noch
kommen.
Wir
können ja alle noch bleiben. Wir werden schon alle noch pleite gehen. Macht
euch da auch keine Sorgen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass deine 4.000 Euro, die du jetzt auf deinem Konto hast, die werden von den Griechen bezahlt.
Von den Griechen bezahlt, oder?
Genau, also die Griechen müssen das jetzt sich abhungern, dass du
dass deine 4.000 Euro
behalten darfst. Also glaube ich, das ist eher so, das, wie es vorläuft.
Könnte ich noch ein bisschen mehr hungern, damit es 8.000 werden?
Das kannst du ja vielleicht mal Spanier fragen oder so. Vielleicht haben die ja nochmal
Bock. Die sind bestimmt die Nächsten.
Ja.
Nee, aber wir waren gerade bei der Virtualisierung. Beim Hosting.
Genau.
Das war so auch so ein bisschen so, mein Blog gehört mir. Also wenn ich zu irgendeinem Hoster gehe, mir da einen virtuellen Server, und das ist ein virtueller Server, nämlich das ist dann keine physische Maschine, mehr von dem miete, auf dem ich dann eine Software installiere oder er sogar die Software für mich installiert, wo ich dann auf eine Webseite gehe und meinen Blog befülle. Das ist Saschas Definition von das ist meins?
Ja.
Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich meine, was man wirklich hat, das ist, man kann die Daten jederzeit exportieren. Man kann ein Backup von machen, wenn man das hoffentlich mal macht. Und dann hat man die Daten auch alle irgendwo auf seiner physischen Festplatte rumliegen. Überhaupt nicht virtuell, sondern ganz physisch seine Daten rumliegen. Und kann sich, wenn Blogbetreiber A dich plötzlich rausschmeißt, kannst du natürlich woanders hingehen und kannst deinen Backup einspielen. So, der Teil ist da, an dem Punkt hat er recht. Aber darüber hinaus, es ist doch das Blog-Hosting bei XY genauso virtuell und nicht meins wie bei Facebook.
Das ist genau der Punkt auch, ne? Also nach unserem Talk über dieses Access-Ding hat dann auch jemand aus dem Publikum gefragt, so ja, aber ist man dann, also diese Abhängigkeit, in die man sich da begibt, ja, irgendwie, da ist doch Eigentum, ist doch viel geiler, weil da ist man unabhängig. Aber auch Eigentum, und das ist genau der Witz, und das schließt das eigentlich an Felix Schwenzel gut an, weil Eigentum ist auch virtuell.
Ja, klar.
Weil Eigentum ist ja nichts anderes als eine rechtliche Festsetzung. Also im Gegensatz zu Besitz ist das, worüber du halt irgendwie konkrete Macht hast, und Eigentum ist das, über das du rechtliche Macht hast, ja. Und das ist halt auch ganz gut in diesem Gunnar Heinsohn und Otto Steiger Buch Eigentum sinds Geld irgendwie beschrieben, dass das ja eigentlich die eigentlich konstitutive Unterscheidung für den Kapitalismus ist, die zwischen Besitz und Eigentum. Dass halt das Eigentum auch dann noch gilt, wenn ich dir etwas gebe. Ja, also wenn ich dir mein Auto leihe oder so, ja, dann kannst du damit wegfahren und
es bleibt trotzdem
auch nie wiederkommen, ja, aber es bleibt trotzdem mein Eigentum, und zur Not kann ich halt dem Polizisten sagen, dass er dir auf den Kopf hauen soll, und dann bringt er mir mein Auto wieder zurück. Ja? Und das ist diese Idee. Das heißt also mit anderen Worten, du hast auch dort eine Abhängigkeit, und zwar von dieser übergeordneten Instanz Staat, ja, die dir dein Eigentum durchsetzt, zum Zweifelsfall. Es gibt diese schöne, diese ganze Legende von Romulus und Remus, du weißt schon, diese beiden Zwillinge, die von der Wölfin genährt wurden und Rom gegründet haben sollen. Und das ist im Grunde genommen eine typische Bauernbefreiungs-, also so ein ja, Bauernbefreiungs-Story. Dass dort halt ein Herrscher, also so eigentlich ein feudaler Herrscher sozusagen, über ein bestimmtes Territorium eben bestimmt hat, und ja, es einen Bauernaufstand gab, der dann eben von Romulus angeführt wurde, und dann haben sie diesen Typen da eben besiegt, und dann hat Romulus halt eine typische Landreform aufgemacht. Ne? Also hat halt gesagt irgendwie, ja, wir haben hier Parzellen, und die zirkeln wir ab, und die sprechen wir dann einzelnen Leuten zu. Du kriegst diese Parzelle, du kriegst diese Parzelle, du kriegst diese Parzelle. Und das hat dann natürlich verschiedene Elemente. Also A, du musst halt Grenzen ziehen, und B, diese Grenzen sind natürlich virtuell. Ja. Ja, und sein Bruder Remus, der hat das ja nicht ernst genommen. Der ist dann über diese Begrenzung halt einfach so herumgesprungen.
Ach so, ja.
Und hat dann irgendwie sich drüber lustig gemacht, so, haha, das ist ja gar nicht echt, guck mal hier. Yeah. Und dann hat er ihn ja erschlagen. Also da wurde dann sozusagen schon mal Eigentum durchgesetzt.
Da wurde die Virtualität genau, dann doch sehr real.
Daraufhin habe ich habe das dann halt auch diesem Typen, der dann gefragt hat bei diesem Access-Ding, ja, natürlich ist diesem Access-Layer immer eine du begibst dich immer in eine Abhängigkeit. Ne? Aber auch Eigentum oder die vermeintliche Eigentum ist auch immer eine Abhängigkeit. Es gibt nicht so etwas wie ein natürliches Eigentum oder einen natürlichen Besitz oder so etwas. Ja? Es gibt das einfach nicht. Du bist, und das ist eigentlich auch ganz interessant, das ist das, was wir mit Antje auch besprochen haben. Ne? Das ist so ein männliches Autonomiekonzept.
Ja.
Diese Idee, dass du halt, du und dein Eigentum, ja, ist eine sehr männliche Vorstellung von Autarkie.
Mein Haus, mein Auto.
Genau,
mein
und der totalen Unabhängigkeit sozusagen, genau, dadurch, ne? Und die ja nie so existiert und die immer nur eingebildet ist. Und das ist eigentlich genau der Punkt auch mit diesem Virtuellen, dass halt das Nicht-Virtuelle ist immer eingebildet. Du bist immer eingebunden in eine Struktur, die dir das, was du hast und was dir zur Verfügung steht, gewährt. Auf die eine oder andere Weise. Ob du jetzt sagst, okay, du bist jetzt der Leibeigene auf der Parzelle deines Herrn, ja, mhm. und bestellst die und gibst dann irgendwie den 10. Teil davon deinem Herrscher oder wie auch immer. Oder ob ein Staat existiert, der mit einem bürgerlichen Gesetzbuch dir Eigentum zuspricht.
Eigentum ist ein soziales Konstrukt.
Ja, natürlich, ja. Und, ja. Und vor allem auch eine Abhängigkeit gegenüber ja. einer Macht, die dieses Eigentum durchsetzt. Mhm. Ja. Ja, also das heißt also mit anderen Worten, es gibt keine Nicht-Abhängigkeit. Das ist der Punkt. Es gibt keine Nicht-Abhängigkeit. Und damit gibt es auch keine Nicht-Virtualität.
Ja, das ist hier...
Abhängigkeit und Virtualität hängt eng zusammen.
Hier tauchte gerade in im Chat tauchte die Freedom Box auf. So was denn mit der sei? Oh. Das ist halt so eine.
Ist halt so eine. Das ist halt Diaspora in Doppeldoof oder so.
Sehr schön. Ich glaube, das könnte der Titel der Sendung werden. Das ist so eine kleine Box, die man sich so in die Steckdose steckt
ja, und ja.
ein Netzwerkkabel rein und dann hat man so sein eigenes kleines genau. alles zu Hause.
Vor allem Privacy-Konzept total super. Wenn du sie aus dem Netz rausziehst, dann sind alle Daten weg.
Ach, dann sind die auch wirklich weg? Also ja. wenn man einmal Stromausfall
das
hat,
ist
dann
ist alles Idee. Das ist die Idee. Als ob man die nicht auch woanders hin kopieren könnte. Das ist halt irgendwie so.
Stimmt, das ist wirklich... Die Daten, die im Internet sind, sind nicht kopierbar.
Ja, nee, das ist tatsächlich die Idee dahinter. Ne? Also zu sagen so, ah, dann habe ich auch tatsächlich sozusagen meinen Privacy-Notstecker. Wenn ich sie rausziehe, dann ist meine ganze Privacy wieder komplett, ne? So.
Na, das ist ja durchaus, also wenn die Polizei vor der Tür steht und...
Dann hat sie auch die Privacy-Box in der Hand. Aber gut, ja. Hm?
Naja, wenn du es schaffst, sie vorher rauszuziehen, das ist kein Problem.
Nee, wenn sie vor der Switch steht, also weil die Daten sind ja auf der Privacy-Box drauf.
Ja, naja.
Die Idee ist ja tatsächlich, da ist dein eigener Server drauf.
Ja, ne? genau.
Und du steckst sie halt ins Internet.
Ja.
Das heißt also, wenn du sie rausziehst, sind immer noch die Daten drauf. Und man kann es natürlich einen Mechanismus machen.
Achso, sie sind nicht automatisch flöten.
Nee, sie sollten dann einfach, die Idee ist dann halt, wenn du es aus der Steckdose rausziehst, sind sie aus dem Internet raus.
Ach so. Nee, also wenn, dann würde ich das so machen, dass die Daten auch auf dem Medium, also was das auch immer ist, eine SD-Karte oder was auch immer da drauf ist, dass die Daten auch nur da drauf verschlüsselt sind und dass ich das Ding da nicht mehr booten kann, ohne das Passwort einzugeben, weil dann hätte die Polizei, dann kannst du das nämlich wirklich so im Vorbeigehen rasch rausziehen und
Ja, und dann, okay, wenn es dann halt nochmal alles löscht, dann gleichzeitig, wenn man es rauszieht, dann, aber will man das?
Ja, wie gesagt, man könnte es ja so machen, dass man nur mit Passwort dann die Box wieder starten kann. Und ja. Passwort können sie dir
ja,
nicht...
Das ist ja sowieso, glaube ich. Ne? Also, klar.
Naja, dass die Daten auch verschlüsselt sind, dass da auch niemand rankommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei ahnt, dass du so eine dämliche Freedom-Box zu Hause... Aber ich finde das Prinzip trotzdem. Ich finde, das ist so... geht schon sehr stark in die Richtung, in die du sagst, das ist, da sollte man lieber vorher die Barrieren ein bisschen früher aufziehen und sollte dafür sicherstellen, dass man... in seiner Blog-Software oder bei Facebook und Konsorten genügend Rechte hat, dass man sowas gar nicht braucht.
Also was ich tatsächlich glaube, ist, also auf diese ganzen Debatte von wegen Unabhängigkeit und so weiter und so fort und was die richtigen Konzepte sind, ich bin davon überzeugt, das Einzige, was dich wirklich einigermaßen unabhängig macht, also nichts, also erstens, erste Prämisse, nichts wird dich total unabhängig machen. Nie. Ne? Das ist halt, das ist diese falsche und männliche, herkömmliche Vorstellung von Freiheit, die Antje Schrupp zu Recht kritisiert, die es nie so gegeben hat, diese Autarkie. Also es gibt immer eine Abhängigkeit, aber die Abhängigkeit kannst du am besten dadurch, gerade bei diesen Diensten, kannst du am besten dadurch reduzieren, indem du den Multi-Homing-Ansatz fährst. Das ist halt ein Begriff aus der Ökonomie auch, was zweiseitige Märkte angeht. Marcel Weiß hat da ziemlich viel zugeschrieben. Multi-Homing heißt einfach, dass du möglichst viele Plattformen parallel nutzt, dass du möglichst deine Daten streust, dass du sie nicht irgendwie an eine Stelle packst, sondern dass du halt Redundanz herstellst. Ja?
Wenn treibt aber auch die Kosten nach oben.
Nicht unbedingt. Also sieh mal, ne? Ich meine, mein Twitter-Stream ist mir extrem wichtig. Ich lebe mehr oder weniger auf Twitter. Ja? Mhm. Also ich lebe im Internet definitiv, aber ich lebe dort vor allem in Twitter. Und deswegen ist mir Twitter relativ wichtig. mein Twitter-Feed wird, ist lange Zeit von Google Buzz nochmal gespeist worden. Ich schmeiße ihn bei Memo Lane rein, noch in ein oder zwei andere Dienste, wo halt einfach sozusagen mein ganzer Feed einfach immer noch mit reingeballert wird, meine ganzen Twitter-Nachrichten. Dann habe ich auf meinem eigenen Server, also auf meinem Virtualhost, habe ich dann nochmal das Tweetnest laufen. Das zieht sich auch alle 24 Stunden meine aktuellen Tweets rein und speichert sie in der Datenbank. Diese Datenbank wiederum wird per Dropbox nochmal gesynkt und damit dann auch nochmal auf meinen Rechner gesynkt. Also das heißt, also es gibt irgendwie ein, ich glaube so insgesamt mittlerweile so 5- bis 7-fache Redundanz.
Also was auch immer mit Twitter passiert, deine Tweets sind nicht weg.
Genau, und sie sind auch durchsuchbar und ich kann damit alles machen und so weiter und so fort.
Das ist okay, aber es ist natürlich die
Kosten. Genau, sie gehen auch nochmal bei Facebook rein, auch noch und so. Ah, ja.
Aber die Kosten für dich wären natürlich, dass du deine Follower, also wenn Twitter jetzt morgen deinen Account zumachen würde, ja, dann wärst du
genau,
dann wärst du 10.000 Follower.
Bist du jetzt auch 10.000, oder?
Ach, nee, hast du noch nicht? Immer noch nicht, nee. Ach. Twitter ist eh doof. Das ist eh vorbei.
So,
wenn Twitter jetzt morgen bedeutungslos wird.
An dieser Stelle möchte ich gerne einen Follow-Aufruf starten. Bitte followt @343max auf Twitter, damit er endlich die 10.000er-Grenze überschreitet.
Oh Mann.
Und bitte tagt es auch in die Twitter-Welt hier raus. Genau jetzt twittert alle, dass alle 343-Max, nicht alle, sonst hat er mich wieder überholt.
Oh, 9.950.
9.950.
Ja, ja.
Noch 50 Tweets. Wenn wir das heute Abend noch schaffen, dann wäre das wäre eine tolle Sache.
Oh Gott, das wäre echt eine Demütigung für mich.
Na gut, aber wir waren bei einem anderen Thema.
Ja, genau. Aber die Kosten wären einfach. Also ich meine, du würdest massiv an Reichweite verlieren, wenn dein Twitter-Account plötzlich weg wäre.
Ja.
Und das wäre natürlich auch wiederum Kosten. Und und die Daten auf mehrere Quellen zu verteilen und seine Daten auch gleichmäßig zu verteilen, das führt natürlich schon zu einer gewissen Form von Kosten. Aber ja, Paul, dann fordere mal deine 35 Follower auf, dass sie mir gefälligst folgen sollen.
Genau. Ich wette, mindestens 10 dieser Follower folgen Max noch nicht.
Und wenn das Spam-Bots sind, dann hey, ich nehme, was ich kriegen kann. Das ist, bei mir sind es, wenn es bei mir nur 90% Spam-Bots wären. Also,
Gut, aber das ist auch eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt endlich zu Facebook rüber.
Genau,
Facebook. Wir wollten über Facebook reden. Also, Max, wie viel hast du denn investiert in die Aktie?
Ja, ich kann mir keinen Urlaub mehr leisten, ne? Nee, ich hab nichts investiert. Hast du schon mal Aktien besessen?
Ich habe auch noch nie Aktien besessen. Ich ärgere mich auch immer, dass ich Apple-Aktien habe, weil
ja,
ich mir vor 10 Jahren schon gedacht habe, oh, dieses Apple, das musst du mal irgendwie, ne? Und,
Mein Vater hat vor 10 Jahren Geld in Tech-Aktien gesteckt, erstaunlicherweise keins davon in Apple-Aktien.
Blöd.
Hat er auch ein paar 10.000 mit verloren. Hat er so einmal in der Börse investiert, so am Höhepunkt eingestiegen, nach unten. So, wer dieses gleiche Erlebnis jetzt auch haben sollte, hätte jetzt am Einstiegstag bei Facebook Aktien mit drauf nehmen sollen, die ja nun ziemlich massiv weggebrochen sind.
Das ist jetzt schon irgendwie um $10 irgendwie runtergeknallt.
Mehr.
Ne?
Mehr.
38 war doch, glaube ich, der Einstiegswert.
War das nicht 42? 29?
Echt? Auf 42? Nee.
Ich dachte, das wären, also jetzt sind es
38.
Market closed. Also jetzt ist es gerade bei 28,84 steht da jetzt. Also es sind schon mal auf jeden Fall $10 weniger.
Ja, runter, ganz schön runtergeknallt.
Das ist schon mal ganz schön
runter. Alter
Schwede. Apple-Aktien, siehst du, Apple-Aktien haben heute doppelt so viel zugelegt, wie Facebook überhaupt hat. Plus 73,65.
Hä?
Ach nee, Quatsch. Das ist der DAX hat heute um so viel. Apple hat nur um $10 zugelegt.
Okay. Ja, okay. Ja, das war durchaus ein Desaster, oder? Ich meine, normalerweise denkt man mal so von so Tech-Aktien, sie werden untergerated eingeführt und dann poppen die auch auf so ein...
Das macht man wohl gerne auch mal. Also das ist ja auch immer ein ganz gutes Gefühl, wenn so eine Aktie erst mal am ersten Tag so richtig schön abhebt. Das haben sie sich bei Facebook offensichtlich nicht machen wollen.
Was es bei Facebook jetzt gab, war das offensichtlich, da gab es einiges an Geraune, weil nämlich die Banken, die Facebook bei dem, beim Börsengang eigentlich unterstützt, also warum fällt so ein Aktienkurs so massiv? Weil es bestimmte Instanzen gibt, die eventuell ein Interesse daran haben, dass der Aktienkurs fällt. Das sind die bösen, bösen Hedgefonds zum Beispiel, die nämlich sogenannte Leerverkäufe machen. Mhm. Ein Leerverkauf ist, du leihst dir irgendwo eine Aktie aus, gegen Gebühr. Sagst, hey, gib mir mal die Aktie. Okay, ja, hier.
Hast du ein Access-Modell?
Ja, 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 exakt das. Ja, gib mir nächste Woche wieder und dann verkaufst du diese Aktien, drückst den Kurs und wenn dann die Woche oder die entsprechenden Tage, die entsprechende Zeit rum ist, dann kaufst du die dann wieder zu dem billigeren Preis und hast dann und gibst diese Aktien dann wieder und dann hast du die Differenz, ist dann das, was du gewonnen hast, abzüglich einer Leihgebühr. Also du wettest darauf, dass die... So.
Ist halt sehr spekulativ.
Ist halt... ich glaube, so spekulativ ist das gar nicht. Also es ist halt das genaue Gegenmodell. Also wenn du das genaue Gegenmodell zu... also wenn du glaubst, dass eine Aktie steigt, dann solltest du die Aktie kaufen. Und wenn du glaubst, dass eine Aktie fällt, dann solltest du diese Leerverkäufe machen.
Ja.
Das kann total nach...
Shorts heißen die, glaube ich, auch, ne?
Ich habe keine Ahnung. Also so genau kenne ich mich da auch nicht mit auf. Ja, das kann auch total nach hinten losgehen. War ganz legendär damals bei Porsche. Nee, bei VW. Bei VW, als VW-Aktien plötzlich so unglaublich explodiert sind. Das lag genau an solchen schiefgegangenen Leerverkäufen. Und da haben einige Leute schön ins Gras gebissen und sind schön auf die Fresse gefallen. Allerdings, wenn du irgendwie ein virtuell, also ich meine, da sind wir auch wieder bei der Virtualität, also so dieses so, dieses echte Papier virtuell auf mein Konto übertragen und ich überweise virtuelles Geld rüber, das ist ja mal eine richtige Anlageform im Gegensatz zu diesen ausgeliehene virtuelle Dinge zu verkaufen und dann wieder anzukaufen. Also
das ist ja viel virtueller als
virtuell. Das ist ja noch virtueller.
Ja, ja, genau.
Das ist also eigentlich.
Weil irgendjemand hat mal diese geile Anekdote
erzählt. Die Katze sitzt da und guckt wieder rein. Das ist sehr lustig. Und ich glaube,
irgendjemand hat mal diese Anekdote erzählt, dass irgendjemand einen Vortrag gehalten hat, irgendwie schon in den 90ern. Oder so ging es um Medienkunst und wo es um den Begriff der Medienkunst ging und er meinte irgendwie, ja, Medienkunst sei ja gar keine richtige Kunst, sondern künstliche Kunst. Das ist auch so dieses komische, eigentlich Medienkunst ist auch so eine komische Tautologie, weil ich meine, Kunst ist medial immer. Ne?
Also, ja, das ist
der Zweck. So, Medienkunst ist irgendwie...
Außer Kunsthandwerk.
Ja, es ist nochmal medialer als medial, ist dann irgendwie virtueller als virtuell, ist nochmal künstlicher als künstlich.
Genau, also Leerverkäufe sind quasi Medienkunst des Aktienhandels.
Ja.
Naja. Ja, aber auf jeden Fall, was daran halt für Geraune gesorgt hat, ist, damit das funktioniert, damit du diese Leerverkäufe machen kannst, brauchst du jemanden, der dir die Aktien leiht. Dieserjenige muss die Aktien besitzen. Wer hat zu diesem Zeitpunkt Aktien besessen? Nur die Banken, die mit Facebook gehandelt haben, also die für den Facebook den Börsengang. Das heißt, die Banken, die haben selber
Leerkäufe gesetzt, oder?
Nee, die haben die Aktien verliehen, damit nichts anderes als Leerverkäufe getätigt werden kann. Das ist der einzige Grund, warum du eine Aktie verleihst.
Okay, ja.
Weil die Gegenseite darauf hofft, dass der Aktienkurs fällt. Das heißt, sie haben dieses Geschäft, also sie haben zumindest
Leihgebühren eingesteckt.
Sie haben die Leihgebühren eingesteckt und damit in irgendeiner Form davon auch profitiert. Was natürlich so, wo man auch sagen könnte, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine schlaue Idee war oder ob das jetzt so, ob das Facebook
alles
da
so
sich
ein
jetzt,
komisches Fuck-up, dieses ganze Aktiending. Deswegen will ich da auch irgendwie auch nichts mit zu tun haben. Das ist irgendwie so. Ich meine, ich glaube, wenn man da mal so richtig reinsteigt und dann irgendwie tatsächlich mal so mit Aktien rumhantiert, dann ist das bestimmt auch ganz geil und dann wird man doch auch angefixt von. Kann man sich bestimmt auch echt gut reinnerden. So, ne?
Das ist legales Glücksspiel, glaube ich.
Genau. Aber halt durchaus nicht nur Glücksspiel. Du hast ja viel, viel mehr Anknüpfungspunkte, wo du halt mit Wissen arbeiten kannst und wo du halt irgendwie Erfahrungswerte reinbringen kannst, glaube ich. Also mehr als beim Roulette jedenfalls.
Das
im Endeffekt ist es natürlich immer auch eine Wette, klar, aber.
Ist das ernsthaft mehr als bei einem Roulette? Also ich meine, beim Roulette.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist das eine höhere Chance als beim Roulette. Klar.
Naja, irgendjemand muss es auch mal verlieren. Also jeder Cent,
klar, natürlich,
alles, was da gewonnen wird, irgendjemand verliert es.
Aber es ist halt tatsächlich so, und das ist ja auch der Punkt, also es geht um Informationen. Im Grunde genommen ist es ja auch ein informationstheoretisches Ding.
Es geht nicht nur es geht auch um Erwartungshaltung. Also ich meine, es geht ja...
Wer hat das richtige Modell der Zukunft halt? Ne? Also wer ist im Besitz der entscheidenden Ideen, wie die Zukunft aussehen wird? Der wird die guten Geschäfte machen. Weil.
Ist das so?
Ja, natürlich.
Ich meine, bis zu einem gewissen Grad mag es so sein, aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt beide den absoluten Informationsvorsprung und wir wüssten jetzt, was Facebook wert ist. Nämlich.
Und hätten wir Leerverkäufe geil machen können.
Nee, wir wüssten, was Facebook wirklich wert ist. Wir wüssten, dass der Firmenwert von Facebook jetzt so ist, dass eine Aktie einen Wert von 58,63 Euro
haben. Es geht nicht darum, was wirklich wert ist. Ne? Also das ist halt, ich glaube, da müssen wir noch diese Entscheidung muss man durchaus wesentlich treffen. Es geht nicht darum, was eine Firma wirklich wert ist, sondern es geht darum, was wird sie in 5 Jahren wert sein. Das heißt auch nicht, dass es der wirkliche Wert sein wird, der es in 5 Jahren sein wird, sondern einfach nur, was werden die Leute glauben in 5 Jahren, was das wert ist.
Ja, genau, das ist einfach nur genau das meine ich ja. Es ist eine antizipierte, also es ist eine Erwartungshaltung. Also man erahnt eine Erwartungshaltung.
Ja, genau.
Und das ist das, was man dann für einen Wert hält. Das kann aber auch Massenpsychologie. Also ich meine, so funktioniert ja auch.
Auch Massenpsychologie ist Wissen.
Naja, oder Manipulation, je nachdem halt. Und wenn halt, also es gibt ja auch, ist ja jetzt gerade wieder irgend so ein schöner Prozess, gab es ja eine Zeit lang Aktienspam. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast.
Aktienspam?
Kannst du gerne Aktienspam? Nee, da wurden irgendwelche Penny-Stocks, das war eine Zeit lang, habe ich das relativ häufig mal bekommen, du hast so Spam, diese Aktie ist im Augenblick 4 Cent wert. Und wird aber in, die haben jetzt irgendwelche Geschäfte, kauft die Aktie jetzt. Und die haben dann halt, weil die wird bald total viel wert sein. Und dann war die Hoffnung, dass viele Leute diese Aktie kaufen, dadurch der Aktienwert steigt. Und die haben sich natürlich vorher schon mit Aktien eingedeckt, die Spammer. Und dann können sie, wenn die Aktie dann tatsächlich deutlich mehr wert ist, stoßen sie ihre Aktien ab. Und alles ist gut. Und sie haben viel Geld verdient. Und die Leute, die auf den Spam reingefallen sind, sind die Idioten. Wobei das ja eigentlich soweit die graue Theorie. Dann war das aber so, jetzt habe ich mir mal so einen Aktienkurs angeguckt und der war offensichtlich noch relativ am Anfang. Also das war, die haben...
Was hast du dir den Aktienkurs angeguckt?
Na, von dieser Firma, von dem Aktienspam, wo die gesagt haben, kauf diese Firma. Und ich wusste natürlich, dass das reiner Betrug ist, aber ich habe mir den Aktienkurs
angeguckt. Ja, das wusstest du, ja.
Nein, ist okay. Naja, das war bekannt, dass Aktienspam Betrug ist und also das... Und wenn ich irgendwie in schlechten Englisch formulierte Aktienanwerbung kriege, dann ahne ich auch, dass das Betrug sein könnte. Also soweit. Aber nichtsdestotrotz war natürlich, so habe ich mir diesen Aktienkurs angeguckt und habe gedacht, die Aktie ist bisher zumindest noch nicht gestiegen. Also kann sein, dass ich einer der ersten bin, die gerade diesen Aktienspam bekommen. Und obwohl ich weiß, dass es Betrug ist, kann es ja ein guter Betrug sein, der funktioniert und ich könnte genauso mit absahen.
Genau, also könntest jetzt einsteigen sozusagen.
Ich könnte jetzt
als einsteigen. Erster, der die Mail gekriegt hat und dann, wenn alle drauf reingefallen sind, dann wieder aussteigen.
Genau, und damit bin ich Teil des Betruges und dadurch, dass ich dann kaufe, steigt ja auch der Aktienkurs, sodass die Nächsten, die dann diesen Aktienspam bekommen, sagen, ein bisschen ist es schon gestiegen.
Das ist
jetzt einsteigen.
Das ist doch auch dieses, wie heißt es,
dieses
Schneeball-Prinzip.
Ja, das ist
dieses Schneeball-Marketing-Prinzip.
Und das ist eine reine Wette. Das ist wirklich, das hat nichts mehr mit Information zu tun oder es hat nichts mehr.
Doch, das hat ja mit Information zu tun. Natürlich hat das mit Information zu tun. A, es ist wichtig, dass du weißt, es ist Spam und dir ist auch bewusst und das ist auch ein Wissen. Es ist virtuell. Du weißt aber auch, dass du weißt auch von der eventuellen Wirksamkeit dieser Spam-Aktion.
Ja.
Und kannst daraus eine relativ antizipierte, eine durchaus faktengestützte Prognose für die Zukunft machen.
Ja.
Das heißt also, der Aktienkurs wird kurzfristig steigen. Ja? Wenn du das schon mal einmal richtig beobachtet hast, hast du wahrscheinlich nochmal genauere Daten, hast du eine genauere Vorstellung, wie und in welchem Zeitraum und wie stark das steigen wird.
Aber wo ist jetzt der? Also
das sind alles Informationen,
natürlich. Ja, das sind alles Informationen. Also, okay, ist was anderes als Roulette.
Ja.
Aber wo ist der Unterschied zu Poker? Und Poker ist ein Glücksspiel.
Bei Poker habe ich auch.
Poker ist gar nicht in erster Linie. Also ist auch ein Glücksspiel. Insofern, dass du halt immer nicht weißt, was du für Karten kriegst. Aber es ist ja vor allem auch ein Strategiespiel.
Na, es ist auch zu erahnen. Also es ist darauf zu hoffen, dass der andere nicht bessere Karten hat oder beziehungsweise rechtzeitig auszusteigen.
Beziehungsweise die Informationen, die du beim Poker hast, die sind meistens noch sehr viel ungedeckter. Also du kannst da nur an den Reaktionen von anderen Leuten und so weiter und so fort.
Ich habe anhand einer Linie auf dem Bildschirm geglaubt, dass ich einer der Ersten bin, die eine bestimmte Spam-Mail bekommen. Das ist doch genauso spekulativ.
Ich frage mich, ob alle Leute, die auf diese Spam-Mail reinfallen, auch genauso denken wie du.
Genau das sage ich doch. Genau das meine ich doch. Das ist doch reines Glücksspiel.
Ja. Ich meine, irgendwann wird es halt sowieso alles zum Mindfuck. Also das ist halt, deswegen erst gar nicht damit anfangen, das ist alles scheiße.
Jetzt einsteigen! WMR-Aktien kaufen. Die heben bald voll ab.
Lieber sein ehrliches Geld bei Hartz IV verdienen.
Hartz IV-Tiers.
Aber eigentlich genau, ich wollte es auch gar nicht, ich habe noch viel mehr Themen zu, also Facebook war ja, ist ja momentan dauernd wegen irgendeinem Kram irgendwie.
Mark Zuckerberg hat geheiratet, ne?
Stimmt, das habe ich auch noch gar nicht reingeschrieben.
Hat kurz
einen Börsengang, ne? Das war irgendwie so diese Idee von wegen so, ob sie mich wohl nimmt. Ich frage sie, glaube ich, erst, wenn ich Milliardär bin.
Nee, ich glaube, das hat er.
Ja, Marc, ich will es mit dir sofort, will ich heiraten. Hier, nee, ich habe einen Ehevertrag vorbereitet. Nee,
sie hat so seinen Kontostand heiraten?
Nee, sie hat wahrscheinlich so einen Benchmark für Kontostandsbenchmark vorgegeben, ab wann geheiratet
wird. Genau, das war so wie bei anderen Sell-Optionen, war das einfach eine Marriage-Option, genau. die
sie dann gekauft auch automatisch hat. Verwirklicht. So.
Nein, aber ich glaube sowas, also ich fand das ja schon relativ clever, was er da gemacht hat. Er hat es ja wirklich geschafft, Mark Zuckerberg, der Inbegriff des Social Networks und dass jeder redet über alles, hat es geschafft, die perfekt geheime Hochzeit auf die Beine zu stellen.
Echt? Weiß ich nicht.
Das wusste vorher keiner. Das hat keiner geahnt. Und zwar,
nicht mal seine Eltern.
Möglicherweise. Tatsächlich. Es gab Vorbereitungen für die Party, für die Hochzeitsfeier. Das war, wo dann aber alle auch gesagt haben, na Moment mal, die werden da wahrscheinlich auf seinem privaten Anwesen den erfolgreichen Börsengang feiern. Also damit hat niemand gerechnet. Die Gäste, die eingeladen worden sind, denen ist gesagt worden, dass seine Verlobte oder seine Freundin, dass sie mit ihr ihren Diplomabschluss feiern wollen.
Ah, das fiel auch noch mit rein. Also Börsengang, Diplomarbeit.
Und genau, und dann sind die Gäste da aufgeschlagen und plötzlich, übrigens, Diplom, drauf geschissen, wir heiraten. Und dann haben die da geheiratet. So hat Mark Zuckerberg seine Hochzeit durchgezogen. Und damit wusste wirklich, inklusive den Gästen, wusste niemand, was die da abziehen.
Er hat echt gute Privacy-Einstellungen.
Ja, das ist schon tricky, oder? Das ist echt nicht schlecht. Und das finde ich schon mal, also Hut ab. Also das ist, da ist er so, wenn es darum geht, seine Privacy geheim zu halten, da ist er echt gut drin. Ja, aber die haben eine Foto-App, ne?
Genau. Soll ich eigentlich sagen, also das fand ich jetzt interessant, weil klar, das ist einerseits ein neues Licht auf diese ganze Instagram-Akquise wirft. Und diese Foto-App soll ja echt ganz gut sein. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Hast du
sie ausprobiert? Ich habe sie ausprobiert, und ich bin ja nun wirklich kein Mensch, der dazu neigt, positive Dinge über Facebook zu sagen. Ja. Aber diese App, Hut ab. Also die ist jetzt nicht so wie bei Pass, wo man ja so vorsteht und sagt, ich möchte die ganze Zeit den Bildschirm ablecken, weil diese App so geil aussieht. Es ist eine, wo habe ich denn jetzt hier gelassen? Wo habe ich jetzt diese scheiß Facebook-App hier hingeschmissen?
Brauchst du es nicht zu starten. Also.
Ich wollte es mir selber nochmal angucken. Oh, wie so schön ist diese App. Das ist einfach eine rundum gut gemachte App. Die ist, auch die Facebook, die iPhone-App, die hat jetzt, Fotos werden ja auch viel größer dargestellt plötzlich.
Ja, genau. Also der ganze Facebook-Stream in der Facebook-App wirkt viel mehr Instagramig so, ne?
So auf Fotos optimiert plötzlich. Genau, ja. Das ist halt bei dieser App.
Ich glaube, Fotos sind halt auch ein ganz elementarer Bestandteil von Facebook. Also das ist ja
zumindest probiert so das gerade dazu zu machen. Also das ist so. Nee,
also tatsächlich hat mal irgendjemand so eine Statistik gezeigt, was so Fotos in Social Networks angeht. Und dann haben sie mal, wenn du alleine Flickr gegen Facebook stellst, ne, an Fotos, also Menge an Fotos, ne?
Ja.
Also es gibt fast keine Statistik, in der der Balken für Flickr überhaupt noch sichtbar wäre, wenn du es gegen Facebook stellst. Das ist, obwohl alle assoziieren, ne, irgendwie, ja, die
Flickr
ist das große Fotoding, ne? Aber gegen Facebook ist halt kein Fotoding irgendein Fotoding. Das ist halt der Witz so. Naja, aber was ich eigentlich, was ich am interessantesten daran finde, wir haben das letzte Mal mit Antje auch so ein bisschen drüber geredet, haben ja über die mangelnde Mobile-Strategie von Facebook geredet.
Wie ich übrigens jetzt gelernt habe, diese sogar in ihrem Börsenpapier thematisiert haben.
Echt?
Ja. Okay. Da haben sie gesagt, im Mobile-Bereich sind wir nicht gut, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir wissen auch gar nicht, wie man Mobile Geld verdient.
Genau. Was heißt nicht schlimm? Also das ist ja eigentlich das Schlimme, ne? Also, dass sie da überhaupt da wollte ich noch drüber hinweg.
Ja.
Andere Sache.
Nee, da waren wir gerade. Wir haben es beim letzten Mal mit Antje Schrupp haben wir es thematisiert, genau, in dem Podcast. Aber
genau, was ich sagen wollte, der Mobile-Strategie wird mir jetzt erst gerade klar. Weil diese Facebook-App, die wir bisher benutzen, diese allgemeine Facebook-App, wird momentan aufgesplittet. Es gibt ja jetzt einen Facebook-Messenger-App.
Genau, die gibt es
schon ein bisschen länger. Die gibt es schon ein bisschen her. Und jetzt gibt es halt diese Foto-App für Facebook. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, sie versuchen nicht mehr, ihre gesamte Funktionalität in einer einzigen App abzubilden, was diese App natürlich total träge und schwierig und langsam macht und kompliziert macht, ja, sondern sie versuchen
und wenn eins kaputt geht, ist gleich
alles ihre
kaputt.
Funktionalitäten, die, und Facebook hat ja einen ganzen Arsch voll Funktionalitäten, versuchen sie jetzt in einzelne App aufzuteilen. Und das ist, glaube ich, echt eine ziemlich gute Strategie, weil Facebook tatsächlich mittlerweile, ich meine, sie bilden ja einen Großteil dessen, was man im Internet so überhaupt machen kann, ja auch durchaus intern ab. Und die Idee war, glaube ich, schon immer eine bescheuerte, irgendwie das alles in eine App, diese ganze Funktionalität in eine App reinzupacken.
Nein, das ist halt, also was ich da.
Und ich glaube, wenn sie das machen, so einzelne schlanke Programme für einzelne Subfunktionalitäten von Facebook, dann kann das echt, also jedenfalls funktionalitätsmäßig, durchaus eine gute Strategie sein.
Ja, nicht nur das, sondern was ich halt sehr spannend finde an diesem ganzen Zeug ist, also diese Facebook Messages App, die heißt, wenn du die auf dem iPhone installiert hast, dann heißt die da einfach Messages oder Messengers. Wie heißt die? Muss ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall heißt die nicht Facebook, sondern die heißt, jetzt habe ich es direkt vor mir, Messenger. So, also das heißt, da taucht in dem Icon, wenn du jetzt anguckst, da taucht der Begriff Facebook gar nicht drin auf. Diese Kamera-App, ich kann jetzt ja mal kurz, ich packe die auch mal direkt nebeneinander und dann zeige ich dir das. Die sieht, also ich habe jetzt, also die Kamera, die iPhone-Kamera-App und die, ich habe die jetzt mal direkt nebeneinander gelegt, die iPhone-Kamera-App und die Facebook-Kamera-App.
Oh ja.
Du siehst auf Anhieb, weißt du nicht, welches ist die mitgelieferte Kamera-App und welche ist die von Facebook? Die sehen, also ich meine, die eine hat, hat den typischen Blauton irgendwie drin, aber ansonsten.
Genau, das gleiche in Blau, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Und heißt auch exakt so. Also heißt auch beides einfach beide Kamera.
Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich so.
Dass das durch einen Review-Prozess durchgekommen ist, liegt wahrscheinlich auch an der Marktmacht von Facebook so.
Das ist, ich weiß, naja, ich habe hier auch eine App, die heißt Pro Kamera. Okay, ich habe ja auch Kamera Plus.
Ja, aber das sind ja dann andere Namen. Also das kann man dann ja noch differenzieren. Aber beides Kamera zu nennen, ist schon irgendwie ein bisschen dreist, oder?
Ja, vielleicht. Aber ich meine,
was da die Richtlinien.
Wahrscheinlich hat auch bei Apple niemand damit gerechnet, dass jemand ankommt und einfach mal die Chuzpe hat, die Scheiße genauso zu benennen wie sie.
Genau. Sie sollten einfach auch irgendwie, das ist ja ganz lustig, die iPhone-App für den Messenger einfach in iMessage umbenennen.
Na, oder in Mail.
Oder Mail oder so.
Ja, keine Ahnung. Also ich meine, so Duplizieren von Funktionalitäten ist ja nach App Store Review auch verboten.
Nee, aber ich fand das halt auf jeden Fall eine gute Lösung zu sagen, wir teilen die Funktionalität in einzelne Apps auf, weil ich glaube, das bringt jedenfalls, was die Usability angeht, echt eine Menge. Die andere Sache, da hast du natürlich recht, beziehungsweise Facebook hat recht, Ja, Mobile Geld zu verdienen ist echt schwer, weil Facebook verdient momentan Geld mit Anzeigen. Mhm. Und Anzeigen sind nun erstmal etwas, was irgendwie Platz wegnimmt, den du grundsätzlich auf dem Telefon erstmal nicht hast. Und deswegen frage ich mich, inwiefern tatsächlich diese Idee, also ich meine, es gab ja vor Jahren dieses Buch von Chris Anderson, Freemium, wo er die Zukunft der Freemium-Geschäftsmodelle im Internet voraussagt. Ja. Und Freemium-Geschäftsmodelle sagt halt, du hast halt einfach einen grundsätzlich kostenlosen Basisdienst für ganz viele Leute und dann halt Pro-Accounts, ja, die dann eben bezahlen. Also das, was Flickr auch macht oder schon immer gemacht hat, ja. Und diese paar Leute, die dann eben sozusagen mit ihrem Geld ihre Pro-Accounts zahlen, finanzieren sozusagen den Rest der Umsonst-Plattform mit. Und dann kann man das nochmal irgendwie additional mit Werbung auffüllen. Hat sich ja nicht bewahrheitet. Ne?
Ja.
War eine Fehlprognose. Von dem klugen Chris Anderson ansonsten, ja. Und das Geschäftsmodell gab es zwar und das gibt es auch nach wie vor, aber es ist halt definitiv nicht abgehoben.
Sondern im App Store, doch, im App Store hebt es gerade ab.
Abgehoben, genau, da komme ich gleich noch drauf. Abgehoben hat im Internet halt Werbung, ne? Genau. Und jetzt kommt aber der App Store und der macht tatsächlich so etwas Ähnliches. Also ganz viele Programme, ganz viele Apps machen das ja genauso, ne? Zu sagen, wir haben eine Basis-App, irgendwie, die ist kostenlos und ein Upgrade auf die Pro-Version kostet dich dann halt ein bisschen Geld.
Naja, kann man, das ist ja die harmlose Variante.
Ja, also es gibt da verschiedene Modelle.
Bei Spielen ist Freemium absolut, also dieses ja, In-App-Purchase, genau. Irgendwelche Gold-Items
und so kaufen,
ist ja gang und gäbe. Und
auch einzelne Level und so, ja klar. Und das heißt also mit anderen Worten, jetzt kommt das halt mit den Apps wieder. Und das ist, glaube ich, der grundsätzliche Konflikt bei Facebook mit Mobile, weil tatsächlich ist eigentlich ein Konflikt zwischen dem Geschäftsmodell sich durch Werbung finanzieren versus Freemium ist. Und ich glaube, dass Apps halt eher Freemium funktionieren und das Web halt eher werbegetrieben. Und dass Facebook eben kein ökonomisches Bein, selbst wenn sie es halt tatsächlich mit funktionablen Apps halt auf die Smartphones kommen, schaffen sie es trotzdem kein ökonomisches Bein auf Mobile zu bekommen, weil sie sonst halt irgendwie ihren Service eben verkaufen müssten, ja. Und ich glaube nicht, dass es funktionieren könnte. Ich glaube nicht, dass Facebook könnten sie wahrscheinlich auch machen, sie könnten sich hinstellen und sagen so, ja, dann kostet halt einfach die Messenger-App jetzt ab sofort 1,50 oder was, ja?
Ja, dann verdienen sie ja nichts.
Also ja, so. das funktioniert auch nicht. Also das ist irgendwie alles Kacke.
Ich glaub aber sehr wohl, dass Werbung auf Mobile funktionieren kann. Sie haben das ist einfach das ist noch nicht geknackt, das Ding. Das ist aber so in so Apps, das mag jetzt, also so im Spiegel Online-Artikel die klassische Werbung für ein Auto oder weiß der Teufel was. Okay, das funktioniert eventuell noch nicht. Okay. Aber in Foursquare, Apps, Werbung für Restaurants, würde wahrscheinlich brennen. Also kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut. So diese Quipe-Gutscheine, wenn sie die besser verkaufen, könnte bestimmt auch sehr gut funktionieren.
Wie erreicht man denn diese Werbepartner? Also das ist halt echt die Frage. Also das kannst du ja nicht mit einem normalen Vertriebsmodell abbilden. Halt irgendwie in jeder Stadt jedes kleine beschissene Burgerladen da irgendwie.
Ja, so wie es die gelben Seiten schon seit Jahrhunderten machen. Ich meine, deren Geschäftsmodell ist genau das. Also zu jedem kleinen Laden gehen und dem so eine kleine Anzeige aufschwatzen. Und Groupon macht ja was Ähnliches und das dann halt irgendwie local basiert. Und in so einer Facebook-App, wenn du gerade ein Event einstellst mit der Facebook-App oder wenn du zu einem eingeladen wirst, dass dann Facebook dir sagt, ja, und wenn du da heute Abend um 22 Uhr hingehst, warum gehst du da nicht vorher nochmal um 8 hier essen? Ich glaube, das könnte funktionieren. Hm. Also das ist noch nicht so weit, aber das wird noch. Dit wird schon. Da mache ich mir wenig Sorgen. Was noch mehr Facebook?
Ja, also es gibt ja diese ganzen Gerüchte jetzt, dass sie jetzt irgendwie ein Telefon bauen wollen und dass sie jetzt irgendwie einen Browser, dass sie Opera kaufen wollen.
Hat ein Kollege von mir hat gesagt, so
Facebook, ich bin bei Oprah Mail. Ich bin extra zu Oprah Mail gegangen, um nicht bei Google zu landen. Naja, siehst du, hat doch geklappt. Jetzt bist du bei Facebook wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Facebook, also.
Ich meine, ja, also ich, es ist alles natürlich auch wieder, es geht natürlich darum, es geht natürlich auch wieder so um dieses Autarkie-Ding, weil was für uns gilt, ne, zu sagen, wir wollen unsere Autarkie mit unseren eigenen Servern oder unseren eigenen Blogs oder so etwas erkämpfen und so weiter. Es gilt ja auch für Facebook selbst, die sagen, wir brauchen unsere eigene Plattform, wir müssen unseren eigenen Browser haben, wir müssen unsere eigene mobile Plattform haben. Ne? Also das ist irgendwie ganz interessant, wie sich halt irgendwie alle Leute versuchen, unabhängig zu machen von allem anderen. Ne? Und das führt dann wiederum dazu, dass halt irgendwie sich halt diese Ökosysteme fragmentieren, also vertikal, ja. Also diese vertikale Integration. Deswegen will jetzt irgendwie, wollen Hardwarehersteller irgendwann ein eigenes Social Network haben. Deswegen wollen Social Networks irgendwann eigene Hardware haben. Und sie wollen alle irgendwie ihre eigene vertikale Integration und ihre eigene vertikale Autarkie haben, um sich gerade von Abhängigkeiten zu befreien, auch vor allem. Ne, darum geht es ja.
Na, hat nicht Steve Jobs auch irgendwann mal gesagt, wer Software wirklich liebt, baut auch seine eigene Hardware. Mhm. Und ich meine, wahrscheinlich erweitert.
Apple hat das ja schon immer gefahren, den Ansatz.
Und
ja.
Mark Zuckerberg erweitert das jetzt wahrscheinlich auch, wer sein Social Network wirklich liebt, baut auch seine eigene Software und seine eigene Hardware.
Das ist interessant, weil das dieselbe Denke, die hinter dem Sascha Lobo-Satz steht, wir müssen jetzt alle irgendwie unsere eigene Blog-Software installieren, halt eigentlich sozusagen bei Mark Zuckerberg steht, wenn er irgendwie versucht, ein eigenes Phone zu bauen. Ne?
Total. mit Oprah glaube ich ja, wenn Facebook Oprah kauft, was ja noch nicht mal, was ja nicht klar ist, dass das jemals passiert. Ich meine, es kann nach wie vor ein totales Gerücht sein. Aber wenn sie das machen, dann glaube ich ja nicht, dass sie das machen wegen dem Desktop-Browser Opera, weil warum sollten sie? Also da könnten sie hier sich auch einfach Chrome forken und dann oder auch irgendeinen WebKit-Browser bauen, da brauchen sie das nicht zu machen, sondern wenn, dann haben die das, glaube ich, auf Opera Mini abgesehen, also auf diesen, läuft auf jedem Drecks-Handy, Client-Browser, funktioniert auch in Afrika perfekt. Ich glaube,
funktioniert tatsächlich, ist das noch irgendwie relevant?
Dieses Opera Mini ist nach wie vor einer der meistgenutzten Browser der Welt. Scheiße, ich glaube, der meistgenutzte Browser der Welt.
Echt?
Naja, es ist halt
Safari, also Mobile Safari?
Also hier in unseren Regionen, da haben mittlerweile die meisten Leute, klar, da haben, wir haben hier unsere Smartphones und wir haben die Dinger, aber in irgendwelchen dritte Weltländern, die jetzt noch nicht alle Smartphones haben, da ist Opera Mini nach wie vor komplett dominant. Also wirklich, da gibt es eigentlich nichts anderes. Und das ist eine gute, die haben, und es gibt ja Opera Mini. Ich habe auf dem iPhone habe ich auch Opera Mini drauf. Ich starte so gut wie nie. Ist halt für den Fall, dass ich mal wieder in Brandenburg festhänge und irgendwie eine schlechte Internetverbindung habe und mal schnell jetzt irgendwie Spiegel Online nachgucken will, weil der lädt halt wesentlich schneller, weil er nicht so viele Daten überträgt. Und das ist, da haben die schon was Gutes und so das Ding dann irgendwie mit perfekter Facebook-Integration und Mark Zuckerberg baut sich das so zurecht, dass alles, was er an Features braucht, wirklich auch in Opera Mini eingebaut wird und das Ganze heißt dann Browser und hat ein kleines blaues Icon und sieht ansonsten aus wie die Kamera-App direkt daneben. Ich meine, die Strategie ist doch eigentlich relativ simpel.
Das stimmt, ja.
Und die Homepage, eine der vielen Homepages ist Facebook. Ja, ist halt Default. Naja. Ja, ich glaube schon. Und ein eigenes Telefon? Nein, mal gucken.
Na, schauen wir mal. Also ich meine, es ist noch interessant. Also Facebook bleibt interessant, was die da noch machen und so. Und ob da noch irgendwie geheime Strategien nochmal zu einem Kurswechsel in der Aktie führen. Das kann man ja jetzt alles, ist ja alles messbar mittlerweile, was man Facebook zutraut oder nicht zutraut. Gucken wir mal weiter. Aber sag mal, hast du dich mit diesem Flame-Ding beschäftigt?
Naja, so viel gibt es da ja leider nicht zu. Also ich habe bei Heise war ein Artikel, den ich dazu gelesen habe, der war leider sehr mit heißer Nadel gestrickt. Ja, haben halt
Du musst nochmal einen MS-Group holen.
Oh. Ja, dann vielleicht dann doch lieber über das andere, das Rentenversicherungspflichtding. Wobei das auch wieder ein Diskussionsthema ist.
Ja, wollen wir nicht einfach, ich meine, wir haben heute, wir haben jetzt schon eine ziemlich lange Sendung.
Wir haben ziemlich auch ziemliche Themen abgearbeitet, oder?
Wir haben schon gut was hinter uns, wir haben aber auch noch einiges vor uns. Ich glaube, wir haben keine Chance, das auch nur ansatzweise zu schaffen. Nee,
auf keinen Fall.
Insofern wollen wir nicht einfach sagen, wie viel Zeit haben wir jetzt?
Ja, können wir eigentlich jetzt auch mal beenden.
Wir haben jetzt fast 3 Stunden voll. Wir sagen einfach mal, der MS Pro muss nochmal einen pullen und das machen wir aber dann, sobald nach wir offline sind, nach der Sendung. Und
ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch irgendwie im Kasten.
Genau, bis zum nächsten Mal, dann vielleicht wieder mit Gast oder auch ohne. Haben wir noch keine Pläne?
Wir haben noch keine Pläne.
Übernächste Woche auf jeden
Fall. Ja genau, wir werden wahrscheinlich sowieso in 3 Wochen erst wieder senden.
Weil übernächste Woche bin ich in San Francisco.
Yeah. Und dann können wir, lass uns nächste Woche mal irgendwie überlegen, wen wir einladen und dann irgendwie, ne?
Genau. Und euch Flatter nicht vergessen, bitte.
Genau. Ihr müsst jetzt wieder manuell Flattern nicht vergessen. Genau. Genau.
Und winke, winke, bis zum nächsten Mal.
Tschö. Alles klar.
Ciao.
Tschüss.